yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blacky, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer an diesem schönen, kalten Freitagabend. Ich habe gerade die Heizung hochgestellt, weil ich wirklich eiskalte Hände hatte. Hier in Schleswig-Holstein ist Schneechaos und das werden wir natürlich thematisieren. Und mit mir dabei ist heute der liebe Bono. Bono, hallo.
Ei, gute Wie. Ich meine, wie man so schön sagt. Hier ist fairerweise nicht so kalt. Hier hatten wir heute irgendwie so 5, 6 Grad ungefähr und ein bisschen Nieselregen. Dementsprechend schaue ich auch diesem Schneechaos, das ja beobachteterweise in einem Großteil Deutschlands stattfindet, ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber es, wenn du sagst, das ist so, dann glaube ich dir das einfach.
Also, ja.
Die Indizien sprechen ja da auch relativ klar für dich. Ich habe auf der anderen Seite zumindest auch nie ein großes Problem mit kalten Händen. Also das ist mir auch aufgefallen, so wenn ich durch den Winter laufe oder so weiter. Also meine Hände bleiben tendenziell relativ lange warm auch. Ich weiß gar nicht genau, womit das zusammenhängt, aber das ist so Handschuhe für mich auch nicht zwingend notwendig.
Ich habe einen Schüler bei mir aus der 6. Klasse, der kommt immer in kurzer Hose und T-Shirt zur Schule, egal zu welcher Jahreszeit.
Ist es immer dasselbe T-Shirt und dieselbe kurze Hose? Weil dann hätte das wahrscheinlich einen recht plausiblen Grund auch.
Ja, nee, ist es nicht. Und am Donnerstag, als ich das letzte Mal in der Schule war, da war es schon nachts minus 6 Grad. Ich glaube, tagsüber waren es minus 2. Und der Junge kommt einfach mit T-Shirt und kurzer Hose zur Schule. Keine Ahnung, einfach keine Ahnung, wie der das schafft. Er sagt, ihm ist nie kalt.
Gibt Warmblüter auch, ne?
Ja. Einfach.
Und genauso gibt's Kaltblüter, die auch im Sommer die ganze Zeit mit einer Jacke rumrennen. Also es ist, ja, ne? Vielleicht ein bisschen typabhängig, wer weiß.
Ja.
Aber du hast auch gesagt, du hast noch keinen einzigen Schneemann gebaut.
Das ist
und
korrekt.
Auch keinen Schneeball geworfen, fairerweise. Also das ist dann schon ein Umstand, den ich auch anprangern möchte.
Ja. Ja, ich habe meinen süßen Sohn am Wochenende und ich werde das, glaube ich, nachholen.
Den hast du geworfen?
Ach so. Den würde ich nie werfen, das ist natürlich totaler Quatsch. Aber ja, wir werden mal gucken. Ne? Es soll morgen auch wieder sehr viel schneien bei uns. Mal gucken, wie ich da hinkomme. Deshalb schläft er auch bei mir das Wochenende, weil wir nicht irgendwie durch das Schneechaos nochmal zurückfahren wollen. Das wird ein cooler Pokémon-Tag für uns. Morgen ist großer Pokémon-Go-Ray-Tag mit den großen Drachen. Dann, ja, es wird einfach ein schöner Tag, ein richtig schöner Tag.
Wie, also das ist so ein Event in dem Spiel dann drin, oder was? Oder?
Genau, da hast du das ist dann irgendwie so, gibt so Community-Tage und es gibt so Raid-Tage. Und morgen sind diese ganz seltenen Drachen drin, die man miteinander verschmelzen kann. Kyurem, wie heißt der andere?
Dragoran.
Nee, der nicht. Nee.
Zapdos.
Nein. Drachen.
Lurak.
Nein.
Ist Lurak nicht auch Drache?
Kyurem ist der, mit dem man verschmelzen kann. Und dann gibt es Rashiram, glaube ich, heißt der Weiße. Und wie heißt der so?
Ach, scheiße. Sokrates.
Ja, Sokrates, der schwarze Drache, genau. Und da muss man viel raiden. Und nee, natürlich nicht, du Dödel.
Das hätte ich so geil gefunden, wenn er Sokrates heißt.
Und ich muss sagen, dass unsere Pokémon-Begeisterung irgendwie immer größer wird. Leo hat mich damit sowas von angesteckt. Seit er gesagt hat, Papa, ich möchte gerne, dass du auch Pokémon-Karten sammelst. Ganz ehrlich, das ist der absolute Wahnsinn, wie schön ich das finde.
Er hat einen wunden Punkt einfach getroffen, ne?
Das total.
Ist wirklich, ey, Papa, sammel was mit mir und Steve Krömer so sofort. Alles klar.
Genau so ist es. Aber diese Welt ist auch einfach wunderschön. Abgesehen davon, dass die Karten wirklich unverschämt teuer sind und Scalper, weil momentan gibt es sehr große Probleme von der Pokémon Company, diese Karten zu vertreiben, weil die Nachfrage so unfassbar groß ist. Und Scalper nutzen das aus und kaufen die überall auf und verkaufen die dann teurer. Von daher kannst du momentan auf Amazon gar nichts bestellen, weil nur auf Einladung. Da musst du irgendwelche Kriterien erfüllen, damit du deinen Link bekommst. Das ist ganz schön krass, ja. Aber also wir sammeln das so schön. Card Market kann ich jedem Sammler empfehlen. Da kann man sich die Karten direkt kaufen. Sogar gegradet teilweise. Das ist eine super Seite. Da gibt's übrigens auch Lorcaner, ne?
Weiß ich.
Also super. Weißt du natürlich, ja, okay. Also
würde ich nicht machen. Ist einfach, entspricht jetzt nicht meinem persönlichen Sammelethos. Nicht, dass ich das jetzt jemand anderem madig machen möchte zwingend, aber es ist, ne, also man muss das auch wirklich dann wollen, wenn man das tatsächlich so macht.
Das Ding ist, Pokémon hat so viele unfassbar schöne Kartendesigns, dass, also ich kaufe meine Karten einfach nicht mehr irgendwie, wie wertvoll sie sind, oder was den größten Geldgewinn hat, sondern ich kaufe sie danach, wie schön die Artworks sind.
Und ist das nicht sowieso Spekulation auch? Also, dass du dann sagst, okay, du legst jetzt dann quasi ja Geld in diesen Karten an und wo würdest du dann davon ausgehen, dass eben der Wert dann sich eben in den nächsten Jahren maximiert? Oder ist das?
Das kannst du ja nie hundertprozentig sagen. Es gibt Leute in der Pokémon-Szene, die sagen einen großen Knall voraus, weil es am Ende ja nur eine Karte, eine bedruckte kleine Karte ist, ne? Ja, ja, weil klar. Die Preise in Pokémon gehen halt, sind halt jenseits von Gut und Böse, ne? Also, ich sehe ständig irgendwelche Karten für 4.000, 5.000 Euro.
Teilweise, was du mir gerade so sagen kannst, sowas wie, ey, in der Pokémon-Community sagt man schon einen großen Knall voraus. Das ist halt schon auch irgendwas, wo ich so denke, ich weiß nicht, ob die Leute sich dann so ein bisschen auch in ihrer eigenen Wertigkeit überhöhen. So einfach.
Ja, also keine Ahnung. Es gibt halt viele Content-Creators in den sozialen Netzwerken. Leo und ich haben da auch schon ein paar Lieblinge, die wir gucken, die richtig toll sind. Und wir nehmen da auch viel mit von denen, ne? Zum Beispiel hat einer dann so eine Aktion gemacht, wo er in sein Album halt die als Platzhalter die ganzen Karten ausgedruckt hat. Also die, was kommt da rein? Das ist Karte 1, das ist Pikachu. Und da ist dann ein Bild davon. Und du musst die nach und nach befüllen. Das fand Leo so toll, dass ich, habe ich noch nicht geschafft, habe ich einfach vergessen, dass ich die jetzt ausdrucken werde, schön in Farbe. Und dann werden wir alle nacheinander finden und sammeln. Und es macht so einen Spaß, das Hobby. Und wir verbringen halt einfach auch mal irgendwie 2 Stunden auf Card Market. Und Leo will immer die deutschen Karten haben, ich die englischen. Und die schönsten, die wir sehen, und die kosten teilweise nur irgendwie ein paar Cent. Also das ist halt, ne? Und das macht halt unglaublich Freude. Und wir, ja, also ich habe jetzt auch schon ein paar teurere irgendwie. Ich habe mich in eine Karte verliebt, die kostet gegradet, also auf PSN 9 kostet die 300 Euro. Das ist eine Flamara-Karte. Und das habe ich jetzt während meines Streams einfach als Spendenziel ausgerufen, weil ich, ne, weil das mal was Vernünftiges wäre als irgendein Quatsch. Und die Community hat das mir bezahlt, quasi.
Weil das was Vernünftiges wäre, anstatt irgendein Quatsch und redet mit Pokémon-Karte.
Das ist meine Community auch so. Okay. Und das ist eine sehr seltene Karte mit einem fantastischen Artwork. Da sind nämlich alle Evoli Entwicklungen drauf, also die klassischen Flamara, Blitzer und Aquana. Und die Karte ist einfach so wunderschön. Und ja, die, also es gibt so ein paar Karten, wo ich wirklich sagen würde, es lohnt sich, wirklich als Investition, die einfach zu kaufen und 10 Jahre liegen zu lassen. Ich habe da zum Beispiel eine Promokarte von Evoli, also Evoli ist so ein Charakter, Pikachu ist so ein Charakter, Glurak ist so ein Charakter. Ich habe so eine kleine Glurak-Sammlung angefangen und ich hätte das nie gedacht, weil ich vor locker 5 Jahren noch jeden belächelt habe, der gesagt hat, ich sammle Pokémon-Karten. So, und jetzt bin ich da voll drin in diesem Kosmos.
Ja. Okay, aber dann auch tatsächlich mit dem Anspruch, da eine gewisse Geldanlage drin zu haben?
Nee, eigentlich nicht.
Also höre ich das richtig raus? Oder ist das?
Ja, jein. Das ist so ein schönes Mitding, wo man sich selber auch rechtfertigt, dass man irgendwie viel Geld für die Scheiße ausgibt. Aber also das Sammeln, ich bin ja sowieso so ein Jäger und Sammler, ne? Siehe Funko Pop und so. Ich sammle einfach unglaublich gerne. Und die Artworks sind halt amazing. Zum Beispiel, ja, solche Sachen. Und ja, ich bilde mir ein, dass ich einige Karten habe, die wirklich eine Wertsteigerung erfahren werden. Das, was die Großen einfach machen,
weil ist du auch halt, so eine Menge hast.
Nö, ich habe noch nicht so eine Menge. Ich habe ein kleines Album und da sind wirklich ausgewählte Karten drin. Leo hat immer große Freude am Auspacken, ne? Er möchte lieber auspacken, ich möchte immer direkt sammeln. Ich guck dann irgendwie die schönsten, find dann eine, die verliebe ich mich und die versuche ich dann irgendwie als PSA 9 zu bekommen. PSA 10 kannst du nicht bezahlen. Und PSA 9, ich bilde mir ein, das ist eine gute Geldanlage. Das sagen aber auch viele, ne? Also das hört man immer wieder in den sozialen Netzwerken, dass dass Pokémon, geratete Pokémon-Karten eine gute Geldanlage sind. Aber du weißt halt nie, ne? Also 100% Sicherheit gibt's halt einfach nicht.
Sicher, glaube ich dir.
Was macht deine Lokana-Sammlung eigentlich?
Nicht so, als dass ich jetzt gedacht hätte, ich nutze das für mich als Geldanlage, sondern ich sammle tatsächlich einfach Lokana-Karten so. Mhm. Ich habe ja immer regelmäßig irgendwie ein paar Päckchen dazu gesendet bekommen oder habe mir auch teilweise selber einfach welche gekauft dann, weil ich die relativ schön finde. Und ich nutze die schlicht und ergreifend dazu, mit den Dingern zu spielen. So,
ja.
Ich möchte dann wirklich einfach Decks zusammenbasteln oder möchte ich in einen Wettkampf reingehen? Und dann, ja, ist das wahrscheinlich ein etwas anderer Ansatz, wo es, also natürlich auch, wenn man sich auf Cardmarket und so weiter die ganzen Sachen anguckt, schon auch in den ganzen Lorcaner-Preisen eben so mit drin steckt, wie wertig gerade eine Karte begriffen wird, auch gerade eben im Kontext eigentlich von Wettkämpfen und nicht einfach im Kontext nur von Sammeln. Aber da lasse ich mich ehrlich gesagt auch nicht von reizen, weil dann mache ich das bis hierhin einfach nur so, weil ich da Bock drauf habe. So, da probiere ich dann unterschiedliche Sachen aus auch. Das ist dann eben, ja, schon auch ein bisschen Crafting natürlich. So ein bisschen gucken, okay, wie funktionieren unterschiedliche Mechaniken, weil eben über die ganzen neuen Sets da auch unterschiedliche Spielmechaniken hereinkommen, weil es ja noch ein vergleichsweise junges Kartenspiel insgesamt auch ist. Und das ist bis hierhin das, was mich da am meisten dran fasziniert. Ob das mittelfristig auch umschwingt, keine Ahnung. Aber ich schätze nicht, dass ich das für mich mal irgendwann als Geldanlage begreife. So. Und auch nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, ich möchte gerne explizit so einzelne Karten haben, weil die fehlen mir jetzt einfach für mein geiles Metadeck noch oder so. Das ist dann nicht, also so wichtig ist mir der Teil dann nicht, weil dann suche ich mir lieber irgendwas, wie ich versuchen kann, den Meta zu kontern und so mit irgendwelchen anderen Karten, die schlicht und ergreifend noch nicht so viel wert sind und die ich gegebenenfalls auch schon in größeren Haufen hier habe, weil ich irgendwann mal so riesige Booster-Pack-Mengen einfach zugesendet bekomme, ne? Und da hast du halt zwangsweise dann bei irgendwelchen Sets immer doppelte und dreifache Karten drin. Das heißt, da ist dann die Menge auch nicht so das große Problem. Also das ist, ja. Das ist aber dann auch alles.
Also ich sehe deine Aussage sehr kritisch, wenn ich ehrlich sein darf. Wenn man
die graded und so, das juckt mich einfach nicht. Das ist, weiß ich nicht. Finde ich nicht spannend. Ich möchte gerne Winnie Pooh haben. Hm. Ich liebe Winnie Pooh. Und ein paar andere Tiere, die ich lustig finde. Und dann möchte ich da mit anderen Leuten einfach aufs Maul hauen. Also auf eine sehr Disney-Art und Weise.
Mit Tinte.
Mit von mir aus Tinte. Oder was auch immer die sonst so zur Verfügung haben. In Winnie Poohs Fall ist es, glaube ich, einfach häufig Honig. Das ist so die Waffe der Wahl.
Und wenn aber Winnie Mana Pooh ist ja in dem Spiel Tinte, oder nicht?
Genau, ja. Also effektiv ist das eine Tinte, aber der Angriff selber, der fügt dann, da gibt es dann tatsächlich eine Angriffsstärke und so weiter. Mit Tinte greifst du jetzt nicht direkt an, sondern das brauchst du halt dafür, um entweder eine Karte halt zu spielen oder irgendeinen speziellen anderen Effekt von einer Karte halt zu nutzen, um dann Legenden zu sammeln. Weil du ja durch das Sammeln einfach von Legenden schlussendlich aufsteigst. Ne? Legenden sind ja in diesem Fall immer Siegpunkte und darum geht es ja letztendlich. Also das Angreifen ist auch in diesem Kartenspiel von Lorcana ja nur eine Mechanik, die jetzt nicht zwingend einfach zum Sieg beiträgt auch. Und das ist ja ganz spannend.
Ich sehe deine Aussage sehr kritisch, wenn ich sagen darf.
Von mir aus.
Darf ich auch begründen, warum?
Habe ich dir jetzt irgendwie das Wort gerade entzogen?
Ja.
Inwiefern?
Durch deine Gestik und Mimik.
Die du ja relativ selten sehen kannst, einfach, weil wir hier einfach nur in einem
Voice-Chat sitzen. Ja, aber ich spüre das halt einfach, ne?
Also so ein Medium, sagst
du. Ich muss sagen, dass du seit dem Sommer davon redest, dass du damit spielen willst. Aber ja, wo sind denn deine Turniersiege? Wo ist denn dein Competition? Da kommt ja nichts.
Weißt du? Dann gehe ich derzeitig immer zum Lorcana Weekly. Also das ist so ein Thema, wo ich dann eben dienstagabends bei mir in meinem Game Store einfach auftauche und da irgendwelche unterschiedlichen Kombinationen spiele und mich mit anderen Leuten austausche. Und das finde ich bislang als Hobby einfach wunderschön. Ob ich das dann irgendwann nochmal anfange, wirklich mit noch mehr Ehrgeiz zu unterfüttern, das kommt vielleicht irgendwann mit der Zeit. Weiß ich nicht. Mal sehen. Ich meine, ich habe ja schon eine gewisse Form von kompetitivem Ehrgeiz in meinem Leben auch ausgelebt. Ob ich das zwingend jetzt noch in Lorcana brauche, weiß ich nicht. Aber ich, ja, vielleicht. Weiß ich nicht. Mal gucken. Bis hierhin habe ich einfach Spaß damit. Ist doch super. Was willst du denn noch?
Man wird ja wohl mal nachhaken dürfen hier. Ich kann nichts dafür, dass West Ham immer verliert. So.
Naja.
Apropos Fußball, wir machen ganz kurzen Schwenk. Wir reden gleich noch intensiv über Sport, aber.
Über West Ham auch?
Über West Ham bitte nicht, nee. Es fallen morgen viele, viele Bundesligaspiele aus, ne? Werder fällt aus, Pauli fällt aus.
Ich dachte bis hierhin auch tatsächlich zwei fallen aus. Ich weiß gar nicht.
Ja, okay. Dann sind das nicht viele. Entschuldige bitte meine Formulierung. Da habe ich wirklich einen Fehler gemacht auch, Bruno.
Okay,
ja.
Passiert
hier. Also zwei bisher. Und natürlich beide interessant, weil ich von beiden viele Spiele aufgestellt habe in meinem Bundesliga-Team. Also von Werder natürlich nicht.
Danach aber, hast du das natürlich zu orientieren, oder?
Ja, natürlich. Wonach denn sonst?
Was weiß ich? Also vielleicht nicht nach irgendwie, Steve Krummer hat irgendwelche Spieler in seinem komischen Bundesliga-Team.
Komisch. Sondern
einfach so, ey, wie ist es denn eigentlich,
wie
die Sicherheit der Leute bestellt? Ja, natürlich komisch. Soll ich es doch mal sagen? Komisch.
Bruno.
Wer spielt denn dieses komische Bundesliga-Manager?
Ich habe manchmal das Gefühl, dass du einfach so ein bisschen die Erzhaftung so ein bisschen verloren hast in letzter Zeit. Also
den völlig losgelöst. Nee.
Nicht? Da muss ich sagen, also dir ist dann Ruhm, dass du umsonst Lorcaner-Karten kriegst, auch ein bisschen zu Kopf gestiegen, empfinde ich jetzt gerade.
Okay.
Ja. Also du bist nicht mehr der entspannte, coole Typ von früher. Da ist auch viel Hass auch, der damit schwingt. Weil ich jetzt Pokémon sammle. Und du quasi dann, ja.
Ja, mach doch. Also du kannst ja mit deinen Pokémon-Karten, was du möchtest.
Hör auf, das so zu nennen, Alter. Mir zieht sich alles zusammen, wenn du das sagst.
Das klingt nach einem Du-Problem.
Wow. Dann lass uns doch mal eine, sagen wir mal, elementare Frage stellen an dich.
An mich auch.
An dich. Wo ich sage, da bin ich sehr gespannt drauf. Das frage ich mich schon lange. Wir haben ja länger jetzt nichts mehr miteinander zu tun gehabt, weil du mich auch gemieden hast in den letzten Wochen über Weihnachten und Silvester.
Ja, massiv. Lag überhaupt nicht daran, dass ich gegebenenfalls auch einfach woanders war oder so. Nee.
Ja, aber da kann man ja trotzdem sein.
Nicht gemieden auch.
Da kann man ja auch seinem besten Freund Stevenio mal eine nette WhatsApp oder so schreiben. Da kam nichts. Da kam einfach nichts.
Stimmt, auf der anderen Seite wurde ich natürlich von dir einfach die ganze Zeit vollgetextet auch.
Ja. Ja.
Das ist ja dann auch,
so also
Aktion ist ja auch gleich Reaktion, muss man ganz
klar sagen. Das Einzige, was du mir geschrieben hast, ist irgendwie, ja, ich gucke jetzt West Ham, bist du dabei? Und dann irgendwie, ja, Tor und 2-0, Andi, das 2-0 wurde einkassiert und dann, ich hasse alles am Ende, weil sie 1-2 verloren haben, ja.
Und das ist auch vollkommen akkurat.
Ja, okay. Mehr gibt's dann nicht. Irgendwie kriege ich einen Stadionreporter, aber nicht mal ein frohes neues Jahr oder so.
Ja, warst du im London Stadium?
Ja.
Nee, warst du nicht.
Nee, ich war bei meinem kleinen Sohn, das ist wichtiger.
Okay, ja.
So, jetzt aber zu meiner Frage. Wie gesagt, elementar wichtig. Es ist eine Doppelfrage. Frage Nummer 1, hast du den letzten Paladin gehört? Frage 2, wie hat es dir gefallen? Wow.
Was war das nochmal?
Wow.
Nee, das
wow.
Das war ja dein Hörspiel, ne? So, ich kann mich relativ klar entsinnen. Ich glaube, den hattest du mir auch verlinkt. Explizit irgendwann zu den Weihnachtstagen,
da war
ich bei meinen Eltern auch. Mhm. Und da habe ich mir auch die Zeit genommen, mir das ganze Ding einmal anzuhören.
Mhm.
Und habe dir dann gesagt, ja, ist doch ganz nett.
Ja, aber ganz nett ist der kleine Bruder von Scheiße, ne? Haben wir ja schon mal gelernt, ne?
Da, ja. Ist das so? Dann könnte ich auch einfach sagen, dass der kleine Bruder von Scheiße, aber das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe ja gesagt, ist ganz nett. Also, also wahrscheinlich ist schlussendlich eine Frage von, mit was für einem Anspruch gehst du daran? Und ich dachte mir so, ja, ist ein Hörspiel.
Wow.
Im Jahr 2026 oder 2025 war das ja noch.
Ist also okay.
Ist jetzt meine Erwartungshaltung da auch nicht so richtig hoch dran gewesen.
Wow. Die Community, ich bin geschockt.
Nein. Von meinem grundsätzlichen Empfinden her. Ich denke mir so, ja, kann ich mir ja durchaus anhören, aber ich gehe jetzt nicht dahin und denke so, ey, das muss jetzt die Messlatte von irgendwas sein. Weil ich habe schon, weiß ich nicht, wie viele Hörspiele in meinem Leben gehört und dazu sagen, pass mal auf, das muss jetzt das Beste der Welt sein oder so, halte ich nicht für eine sinnvolle Erwartungshaltung, um da das erste Mal reinzugehen. Oder willst du mir da jetzt auch widersprechen? So, und dann höre ich mir das an und denke mir so, ja, ist doch eigentlich ganz nett. Also ich will. Ist jetzt nicht notwendigerweise das gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, da habe ich jetzt zwingend Ewigkeiten drauf gewartet. Du hast da definitiv einiges an Zeit auch reingesteckt. Und das Ding hört sich auch rein von der Produktion her massiv geil an. Aber also nur mit Produktion kriegst du mich nicht. Falls das als Feedback für dich Sinn ergibt. So. Ergibt für dich keinen Sinn?
Okay. Ja, ergibt für mich schon Sinn, aber ist immer noch der kleine Bruder von Scheiße, ehrlich gesagt. Aber ja, vielleicht überzeuge ich dich ja mit der zweiten Folge, wo einige Fragen beantwortet werden, die nach dem ersten Teil offen geblieben sind.
Was gab's denn für Fragen?
Ja, also meine Community hatte viele Fragen und viele unbeantwortete Fragen. Wurden alle deine Fragen in Bezug auf die Geschichte beantwortet?
Aber ich habe auch keine, einfach, ich denke mir so, ja, ich erlebe das ja, also warum sollte ich mir da jetzt eine Frage stellen zu, ist doch,
keine Ahnung. Dann bist du einfach schlauer, ne?
Ich weiß nicht, oder einfach hinreichend dumm wahrscheinlich, um das eigene Unvermögen auch nicht vernünftig einordnen zu können. Mhm. Insofern, ich gehe auch genauso mit einem Clean Slate in Folge 2.
Okay.
Ich höre mir das bestimmt auch wieder an, warum
nicht? Sehr schön, okay, immerhin das. Gut, wollen wir das, über was wollen wir als nächstes sprechen? Über das Dschungelcamp, was ansteht, oder über das Schneechaos? Was ist schlimmer, ist die Frage, ne?
Also hinsichtlich des Dschungelcamps weiß ich, glaube ich, nicht, ob ich richtig viel beitragen kann, weil ich wirklich auch rein historisch betrachtet nie ein großer Anhänger dieses Formats allgemein war.
Mhm.
Und also das geht einfach wirklich völlig an meiner Lebensrealität vorbei und ich finde das auch null schlimm.
Ja, das spricht aber auch für dich, wenn ich ehrlich bin. Ich guck's.
Ich bin mir nicht sicher.
Seit ich mich von meiner Freundin getrennt habe, gucke ich es auch nicht mehr. Das kann ich alleine auch nicht mehr ertragen, weil es ja auch immer dasselbe ist. Ne? Die Kandidaten müssen immer dieselbe Scheiße fressen. Warum
konntest du es vorher ertragen?
Weil das mit meiner Partnerin immer sehr lustig war, ne? So zusammen sowas zu gucken, so nach einem langen Tag, war irgendwie immer schön. Aber alleine brauche ich da nicht gucken. Okay. Also ich kriege da nur über Social Media oder so ein paar Clips maximal oder auf irgendeiner Newsseite, ja, der und der ist raus, mehr kriege ich davon auch nicht mehr mit.
Okay, aber trotz alledem verfolgst du das jetzt irgendwie auch noch so ein bisschen peripher in diesem Jahr oder wie?
Ja, so ein bisschen am Rand, aber das Ding ist, wenn ich mir die Teilnehmerliste angucke, dann sind da Leute drinne, das sind halt keine Promis, ne, mit ein, zwei Ausnahmen vielleicht.
Das je?
Ja, schon, früher schon, Brigitte Nielsen, und das war's auch, mehr fallen mir nicht ein.
Ailton weiß ich.
Genau, Ailton und andere Fußballer, Ike Hässler war auch drin.
Echt?
Ja. Yep. Okay, aber nicht lang. Also mal ganz kurz, ne, was sind das für Teilnehmer? Das sind alles Leute, die in irgendwelchen Reality-Formaten auf sich aufmerksam wurden. Also hier sind viele Leute aus dem Sommerhaus der Stars drinne. Patrick Roma, das ist kein Promi, ne? Der war mal im Sommerhaus der Stars mit seiner Frau. Oder hier, Samira Yavuz, Kämpferin und möglicherweise Dschungelprüfung, yada yada, bekannt aus Der Bachelor. Und dann gab es natürlich einen Riesenskandal, Gil Ofarim, oder Ofarim, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, früher Teenie-Star, Musikstar, Bravo-Entdeckung, und dann natürlich jetzt ganz bekannt geworden durch diese, weiß ich nicht, glaube ich nicht.
Bravo?
Weiß ich nicht.
Ich recherchiere das kurz.
Ja, 90er Jahre als Bravo-Entdeckung bekannt geworden, also der war ein Kinderstar, aber der hat natürlich eine riesen Scheiße abgezogen mit diesem David-Stern-Skandal, war in einem Hotel und war dann pisst, dass er nicht genug promimäßig Extrawürste kriegt oder behandelt wird wie ein Promi. Ist dann rausgegangen, irgendwie hat ein Video für Social Media aufgenommen, wo er den Rassismus vorwirft und angeblich hätte einer der Mitarbeiter zu ihm gesagt, er müsste bitte den David-Stern, den er umhat, irgendwie verstecken. Und am Ende gab es eine lange Gerichtsverhandlung, wo dann rauskam, dass das alles erstunken und erlogen war, also eine richtige Rufmordkampagne. Und jetzt regen sich alle darüber auf, dass er überhaupt im Dschungelcamp ist. Aber so ein Typ wie der, irgendwie der auch so eine gewisse Selbstüberschätzung ja offensichtlich hat, wird natürlich ist natürlich ein gutes Opfer im Dschungelcamp.
Das gefundenes Fressen auch für
alle Leute. Ja, ne? Und dann, ich denke, dass auch alle vielen anrufen werden in der ersten Woche, dass er jede Dschungelprüfung machen muss. Und schön irgendwie in die Scheiße springen und da durchtauchen und sowas. Von daher sollte er sich das gut überlegen, weil er ja auch irgendwie so, ja, ein bisschen empfindlich ist. Das könnte ganz böse für ihn werden, glaube ich. Aber ja. Ansonsten, wen man noch kennen könnte, ist Mirja Dumont, die Ex-Frau des Schauspielers, Sky Dumont. Und sonst Umut Tekin, Bachelorette, Sommerhaus der Stars. Also nur solche Leute, ne? Reality-Star Ariel Hediger, kenne ich nicht. War bei Love Fool you und Are You the One. Hardy Krüger könnte man kennen. Da kann man zum Beispiel sagen, irgendwie, das ist sowas wie ein Promi, der hat in vielen bekannten Sachen mitgespielt. Den kennt man aus Forst.
Mike Krüger.
Hardy Krüger ist relativ bekannt. Also Notruf, Hafenkante, wie hieß die andere Serie? Nicht von schlechten Eltern, Forsthaus, Falkenau, davon kennt man. Das ist schon ein bekannter Schauspieler, den kennt man schon, finde ich. Und ansonsten, die Ex von Michael Ballack ist mit drin, Simone Ballack. Okay, die muss auch ein bisschen Geld verdienen, offensichtlich.
Ja, Michael Ballack ist mir eh ein bisschen sass, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ja sein Sohn verstorben war. Auf eine relativ tragische Art und Weise, was man jetzt vermutlich niemandem erstmal wünschen kann. Und dann irgendwie so ein Jahr später ist, glaube ich, Michael Ballack mit der damaligen Freundin seines Sohnes dann zusammengekommen. Und das das ist so ein Zug, wo ich so denke, Alter, wenn euch das glücklich macht, bitte, aber ich finde das, also, nee. Das ist weird.
Das ist wirklich weird. Also die Geschichte kenne ich noch nicht, ehrlich gesagt. Krass.
Ansonsten möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, die Bravo gibt es tatsächlich immer noch.
Ja, krass.
Sagt das Internet. Und sie hatte zu Spitzenzeiten, erreichte sie mal eine Auflage von 1,8 Millionen Exemplaren pro Woche.
Also als Kind war das meine wöchentliche Lektüre, wo ich richtig irgendwie geguckt habe, wann ist der Tag, dass die Bravo endlich rauskommt.
Ja. Siehst du, ne? Das ist wieder so ein Shit von früher, war alles besser so.
Ja, definitiv. Ja, ansonsten, wie gesagt, viel, also ich lese jetzt nicht jeden vor, irgendwie, das sind alles Reality-Stars.
Ist das Format überhaupt erheblich, dass da wirklich auch ein Haufen Leute dabei sind, die man schon kennt?
Nö, es geht ja darum, dass also ich sag mal, der Voyeur, der das guckt, Spaß hat, dass die gefoltert werden, dass die Prüfungen machen müssen, dass die, was weiß ich, Bullenhoden fressen müssen, dass die durch irgendwelchen Schlamm oder Kot oder Gedärme tauchen müssen. Das geht nur darum, dass die gequält werden. Von daher ist es im Prinzip egal. Und wer da am tapfersten ist.
Und das, was du mit Pappe gemacht hast.
Ja, im Prinzip schon, nur wesentlich schlimmer. Also Pappe musst du nicht durch Scheiße tauchen und durch Gedärme und Stierhoden fressen. Nö, weil ich Pape immer sehr gerne mochte. Wir hatten die Pape-Wette und der musste ja keiner cooler Kopfstand und mal irgendwie wie hieß dieser Drink noch, den er nehmen musste? Tequila Sunrise. Also das war ja alles harmlos gegen das, was sie im Dschungelcamp machen müssen. Außerdem war das Papes Idee, ja. Das war seine eigene Idee, solche Sachen zu machen.
Cool, Ordnung. Ich wollte das auch einfach nur gerade ganz kurz in Relation setzen.
Ja, also wie gesagt, sonst nur Reality-Stars drinne, ziemlich boring Line-Up dieses Jahr. Und wie gesagt, ich werde es nicht gucken, ich werde es nur so am Rande verfolgen. Ja.
Machst du das? Ja. Sonst großer Fan noch von RTL, Fragezeichen?
Nö, wüsste ich nicht.
Überhaupt linearem Fernsehen? Würdest du sagen, wenn da mal so eine Sendung läuft, dann schaltest du doch regelmäßig noch ein?
Also ich guck bei Raab, weil meine Liebe einfach unerschütterlich ist, was ihn angeht, ab und zu mal rein. Aber dann als Streaming, ne, als Mitschnitt, ich guck das nicht mehr. Also ich guck einfach gar kein Fernsehen mehr.
Okay, hätte ja sein können, weiß ich nicht. Dass du regelmäßig noch sagst, du guckst gerne Sportschau oder hier so Sportmagazin im ZDF.
Ja, war früher in der Tat eine Sache. Also Sportschau war für mich immer irgendwie Pflichtprogramm, ne? Weil früher gab es die Spiele ja auch nicht live. Das heißt, wenn du alle Tore sehen wolltest.
Unter Radio natürlich, ne?
Ja, genau.
Radiokonferenz, genau. Klar.
Richtig, ja. Und dann bei Sportschau die Tore gucken. Aber selbst da haben sie nicht alle Tore gezeigt. Ein, zwei Spiele wurden einfach gar nicht gezeigt früher. Und danach irgendwie abends Sportstudio, um dann irgendwie alle Tore zu sehen. So. Also früher fest eingeplant in meine Woche. Heute beides nicht mehr. Ich kann die Spiele live sehen, die mich interessieren. Klammer auf Werder, Klammer zu. Und das andere ist mir nicht mehr so wichtig, ehrlich gesagt.
Verstehe.
Ja.
Sieht bei mir irgendwie aus.
Wir haben diverse Leute geschrieben, dass bei ihnen irgendwie bei uns im Norden absolute Schneechaos war. In Schleswig-Holstein ist die Schule ausgefallen. In vielen Schulen, die waren von geschlossen. Was haben wir jetzt? Wir haben noch Freitag. Also gestern, ich habe jetzt Freitags
frei. 4 Minuten haben wir noch Freitag, ne? Also genau. Das mal ganz kurz als Produktionsgeheimnis für alle treuen Zuhörer dieses Podcasts.
Ja.
Was auch ein wichtiger Grund dafür ist, dass Dennis heute nicht da ist, nur dass wir das ganz kurz auch mal thematisiert haben. Erzähl. Denn der Mann wollte jetzt auch langsam mal schlafen gehen.
Ja, ich habe zu lange gestreamt und war in einem Dungeon und habe einfach ein bisschen die Zeit vergessen, beziehungsweise konnte da auch nicht raus, meine Gruppe alleine lassen. Und ja, also Dennis, und der hat, ja, ihr wisst, der hat jetzt eine führende Position und der hat unglaublich viel Stress in der Woche, von daher total verständlich. Ich muss ja auch mal Bono Danke sagen, dass er so lange ausgehalten hat hier. Aber zurück zum Schneechaos. Also bei uns ist alles ausgefallen. Gestern am Donnerstag, so in der.
Auch Strom, so wie in Berlin? Oder?
Nee. Okay. Aber alles, öffentliche Verkehrsmittel, Züge fuhren nicht mehr. Und das Geile ist, gestern sitze ich da drinnen irgendwie vierte Stunde in meiner achten Klasse.
Bei Zügen ist das teilweise der Normalzustand, dass sie nicht fahren. Also
und dann gibt es eine Durchsage vom Schulleiter, der sagt, ja, ich muss euch leider mitteilen, dass unsere Busse komplett ausfallen. Die wollen nicht mehr fahren bei dem Schnee, das ist zu gefährlich. Das heißt, wir hatten 300 Schüler, die bei uns gestrandet waren und nicht nach Hause kamen. Das war also richtig. Die mussten
privat abgeholt werden.
Und ein Schüler zum Beispiel sagte, meine Mama und mein Papa arbeiten. Ich habe jetzt einen Heimweg von 2 Stunden. Für mich ist richtig kacke. Und dann bei dem Wetter und so weiter. Und ich habe ihm dann angeboten, ihn nach Hause zu fahren, weil er mir so leid tat. Aber dann haben mir wieder Kollegen gesagt, das darfst du nicht, bist du verrückt, du bist nicht Versicherungs und so. Und ich hätte es gemacht, aber er hatte halt noch 2 Stunden. Dann habe ich gesagt, 2 Stunden warten ist für mich problematisch. Weil, ne, ich wollte ja streamen und nach Hause hatte so viel zu tun. Und dann hat er auch so von sich aus gesagt, nee, ist nicht schlimm, Herr Krömer, ich gehe dann irgendwie, suche mir ein paar Leute, die auch da in der Nähe dem Ort wohnen, das passt schon. Also, ja, also totales Chaos. Und heute ist, wie gesagt, alles ausgefallen und die Kinder konnten zu Hause bleiben. Und wir wurden auch angehalten vom Ministerium. Wir durften kein Homeschooling machen. Warum, weiß ich auch nicht. Also so, keine Ahnung. Videokonferenz oder sowas war dann uns untersagt. Also die hatten heute frei. Und da ich heute auch frei hatte, habe ich einfach meine Wohnung nicht verlassen.
Warum hast du hier auch einfach dasselbe gemacht wie sonst auch, aber mit einem besseren Gewissen, weil du hättest auch nichts anderes machen können.
Okay. Genau, so ist es. So ist es. Und ich hoffe, dass ich morgen, wenn ich meinen Sohn abhole, dass ich da einigermaßen durchkomme, weil ich fahre eine halbe Stunde dahin und drück mir mal die Daumen, dass ich da schneefrei durchkomme. Aber momentan ist es ganz klar, bei uns schneit nicht mehr. Und bei uns wurde auch gut geräumt. Also, wenn ich die Straßen hier aus dem Fenster angucke, das sieht alles top aus.
Okay.
Ja, dann wir hatten eigentlich
alle Traum, dass da auch nichts irgendwie überfriert, weil das ist natürlich der Teil, an dem es dann wirklich unangenehm wird.
Ja, ich hole ihn um 12 ab, von daher, da könnte schon alles wieder gut sein. Ich wollte eigentlich Izzy fragen, ob wir in den Stadtpark nach Hamburg gehen zu dem Raid-Wochenende im Pokémon Go, weil da immer sehr viele unterwegs sind. So, und ja, ich weiß nicht, ob Leo dazu Bock gehabt hätte, aber bei diesem Wetter machen wir das auf gar keinen Fall. Da bleiben alle zu Hause. Wir werden das mit Fernraid-Pässen machen müssen. Und ja, und ansonsten, ja, wird mir schon was einfallen, ihn gut zu unterhalten, den kleinen Mann.
Gehe ich fest von aus.
Und es soll noch kälter werden. Also nächsten Montag ist so das nächste Datum, wo es eskalieren könnte. Weil da haben wir nachts minus 15 Grad, jetzt hat sich verändert.
Wie viel?
Noch minus 11 sind es jetzt noch. Gestern waren es minus 15. Und Sonntag.
Wie ist es da bei dir am Nordpol? Sag mal.
Ja, und tagsüber haben wir minus 6 Grad am Sonntag.
Was?
Und am Montag ist wieder starker Schneefall angesagt. Und wie gesagt, nachts dann über minus 10 Grad. Könnte wieder eskalieren. Muss man mal gucken. Aber dann wird es wieder massiv wärmer. Also am Dienstag haben wir schon 4 Grad. Und dann geht's aufwärts bis zu 5 und so, dann wird's nur Regen, aber das kann ja auch gefrieren, keine Ahnung. Also, wir müssen auf dem Motor überstehen und dann ist alles gut. Ja, so viel zum Schneechaos hier im hohen Norden. Bei euch, im Süden oder Edo auch aus Bayern haben gesagt, ja, bei uns sind 6 Grad und gar kein Schnee. Wie war's bei euch? In Mainz?
Ja, exakt so. Also tatsächlich irgendwie so 6 Grad, das hat ein bisschen genieselt heute und ich denke mir so, aha, ja. Das ist also dieses große Sturmtief, von dem alle reden. Aha. Also,
scheint eine andere Welt zu sein, schlicht und einfach. Immer werdet ihr bevorzugt. Irgendwie im Winter habt ihr keinen Schnee. Im Sommer habt ihr schöne, warme Temperaturen durchgehend. Wir im Norden
also,
immer
die Scheiße. Also, wir hatten zwischenzeitlich auch mal ein bisschen Schnee. Ah, aber auch nur über so ein paar kleine Zentimeter. Und das ist dann auch nicht notwendigerweise alles direkt schon abgetaut. Aber, also, das war halt ein, zwei Tage vielleicht. Und dann nix. Also, weiß ich nicht. Hier ist kein Chaos, hier kein gar nichts. Also jedenfalls nicht ein Chaos, das über das natürliche Chaos, was hier sowieso besteht, einfach hinausginge. Insofern ist das alles sehr, sehr gut aushaltbar.
Gut.
Weißt du übrigens, warum Eis überhaupt glitschig ist?
Nee, aber das kannst du mir garantiert erklären, weil du kannst mir alles so erklären, dass ich es verstehe.
Da bin ich mir nicht so sicher. Und also bei beiden bin ich mir ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig sicher, aber ich kann es gerne versuchen. Und zwar, und das finde ich ganz, ganz interessant. Eis ist ja einfach gefrorenes Wasser. So. Mhm. Und Wasser hat die interessante chemische Eigenschaft, dass es, sobald es eben gefriert, sein Volumen erhöht. Und das ist nur eine der Flüssigkeiten oder eine der sehr, sehr wenigen Flüssigkeiten, bei denen das so ist. Kennen Sie vielleicht irgendwie so bei einer gefrorenen Eistonne oder so weiter? Wenn du eine volle Wassertonne irgendwie hattest und dann gefriert das Ding, dann manchmal platzt die Tonne auf, einfach weil das Eis eben als Volumen dann zunimmt im Vergleich zum flüssigen Wasser noch. Schnee und Eis sind deswegen dann irgendwann glitschig, weil du ja auf die drauf trittst. Oder von mir aus mit einem Autowagen drüber fährst oder so weiter, mit einem Reifen. Und dieser Reifen übt ja eine Kraft aus von oben drauf. Anders gesagt, der drückt den Schnee oder das Eis wieder zusammen. Und dadurch, dass eben diese Kompression dann stattfindet, wird so ein Teil davon wieder flüssig. Das heißt, du machst genau diese Oberfläche, auf der du sonst auch dieses Eis berührst, zu Teilen wieder zu Wasser. Und genau diese Mischung dann aus diesem leichten Wasser und halt diesem kleinen bisschen Eis macht das ganze Zeug immer so richtig gefährlich und glitschig. Deswegen ist Winter gefährlich.
Okay.
Es gibt nur ganz, ganz wenige andere Flüssigkeiten. Und das ist dann schon eine spezielle eigentlich Eigenschaft von Wasser als solches.
Ja, wo wir gerade dabei sind, Bono erklärt die Welt, neue Rubrik hier. hast du dir heute was ganz Spannendes ausgesucht? Und zwar das Thema Zeit.
Mhm. Ist eine Rückfrage, die hab ich mal gekriegt, so zu nicht ganz Weihnachten, aber es war so zwischen Weihnachten und Silvester. Da hat mich mein Bruder mal gefragt, einfach was eigentlich Zeit ist. Und wie ich das gegebenenfalls erklären würde. Und da würde ich jetzt einfach mal so die Rückfrage an dich stellen. Kannst du dich erinnern, wie du damals in der Schule erklärt gekriegt hast, was Zeit ist? Oder wie würdest du versuchen, jemandem zu erklären, was Zeit eigentlich sein soll?
Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und ich habe das auch nicht in der Schule erklärt bekommen. Wüsste ich nicht.
Okay. Nee, ich kann mich nämlich bei mir auch nicht so richtig dran erinnern, dass ich das irgendwie je erklärt bekommen könnte. Also außer in einem Rahmen von, wie misst man Zeit? Ne, weil irgendwie eine Stoppuhr oder so und dann zu erklären, also ne, wie du also einfach auf einer Uhr halt einen Zeitabstand misst und so weiter, klar. Aber was das eigentlich als eine physikalische Größe darstellt, ist mir meines Wissens nach auch nie so richtig erklärt worden. Und das Interessante eben an Zeit ist eine physikalisch betrachtet reine Ordnungsgröße. Also Zeit ist nicht irgendeine Form von Energie oder irgendwas. Also sie kann immer nur einen Fluss oder irgendeine Form von Bewegung bemessen im Sinne von etwas fand nach etwas anderem statt. Das ist ähnlich wie so Karteikarten, mehr oder minder. So funktioniert eigentlich Zeit. Oder das ist tatsächlich das Wesen von Zeit. So, ne? Das muss ich dann eben in dieser Form präzisiert sagen. Du kannst einfach nur ja relativ klar vorstellen, was passiert an einem Moment davor, was passiert in einem Moment danach. Das ist wirklich nur eine reine Ordnung. Und deswegen kann Zeit auch tatsächlich diskret stattfinden. So, das ist nicht einfach nur ein fließender Strahl. Zeit fließt nicht, sondern es gibt wirklich sehr diskret einfach, hier ist ein Zeitpunkt, da ist ein anderer Zeitpunkt. Und das wird immer nur determiniert durch eine Bewegung von irgendwas. Also durch irgendwie, angenommen, als reines Gedankenexperiment jetzt, wir hätten ein Universum vor uns, in dem alles komplett stillsteht. Inklusive aller Atome und so weiter, absolut nichts würde sich bewegen. Es würde nichts zittern, nichts würde rotieren, kein gar nichts. Was wäre dann für eine Zeit? Gar keine. Weil da gar keine Änderung stattfindet in irgendwas. Und das ist eben ne, so, das ist tatsächlich dann Zeit. Also Zeit ist selber nichts, was irgendwie vergeht oder so, sondern Zeit ist wirklich nur ein Messer von hier ist tatsächlich ein Moment und da ist dann der nächste und da ist dann der übernächste und so weiter. Das ist wie so ein Kartenset oder so, dass du angefangen hast eben zu sortieren. Und diese Sortierung ist Zeit. Nichts weiter.
Okay. Das war's? Also
vergleichsweise abstrakt, aber auch, das ist das grundsätzliche Wesen von Zeit.
Ja.
Das ist alles.
Das ist schon ein bisschen enttäuschend jetzt, ne? Habe ich mit mehr gerechnet.
Was würdest du denn gerne sonst noch wissen über Zeit?
Keine Ahnung, irgendwie, ob Zeitreisen möglich sind. Das wäre meine wichtigste Frage, ne? Ich würde gerne mal gucken, sind sie? Weißt du?
Absolut.
Zeitreisen. Ja, aber nur, in die Zukunft.
Richtig.
Ja. Das habe ich auch schon gelernt.
Sowas wie die Raumzeit. Und das ist dann ein anderes interessantes Ding physikalisch, ist eben dieser Begriff von Zeit dann auch mit unserem Raum verknüpft. Das bedeutet, oder für Leute, die auch schon so ein bisschen Zeitdilatation und so weiter kennen, man kann sich ja auch im Ort selber bewegen. Und durch diese Bewegung schafft man auch eine andere Form von Wahrnehmung von Zeit. Weil Bewegung, habe ich ja gerade schon so ein bisschen erklärt, erstmal Zeit als solches überhaupt schafft. Weil ohne irgendeine Form von Bewegung wäre Zeit vollkommen irrelevant und auch nicht messbar. Dementsprechend, je mehr Bewegungsenergie du hast oder je schneller du dich bewegst, desto weniger Zeit vergeht auch für dich. Das ist wie so ein Vektor, der immer gleich lang ist und du hast auf der X-Achse hast du die Zeit und auf der Y-Achse hältst du irgendeine Bewegung, irgendeine Geschwindigkeit, die du nachgehst. Und je höher dann einfach die Geschwindigkeit ist, also je mehr du diesen Vektor einfach in Y-Richtung verschiebst, desto weniger ist eben auch die X-Koordinate dann betroffen. Das heißt, du machst immer die Zeit kleiner, je größer du die Geschwindigkeit machst und umgekehrt. Wenn du gar keine Geschwindigkeit hättest, würdest du dich maximal schnell durch die Zeit bewegen oder würdest halt maximal schnell altern. Das ist dann so ein Thema, wo du sagen kannst, okay, in die Zukunft geht's eben tatsächlich, aber wahrscheinlich den Vektor kippen scheint bislang unmöglich zu sein, weil du dann Kausalketten auflöst, die so eigentlich nicht auflösbar sein sollten. Dementsprechend, sollte dich die Zukunft interessieren, ist das eigentliche Problem dahin zu gelangen bislang ein rein technisches. Physikalisch spricht da erstmal nichts gegen. Du müsstest halt nur irgendwas finden, was sich schnell genug beschleunigt oder idealerweise auch schnell genug beschleunigt, um einen Gegenstand, der auch, sagen wir mal, eine hinreichend große Gravitationswirkung hätte. Weil dann könntest du beide relative Aspekte einfach sowohl von der Geschwindigkeit als auch von der Gravitation für dich nutzen. Bislang geht das noch nicht so richtig, aber ja, ne, wer weiß, technischer Fortschritt geht ja auch exponentiell voran. Also können wir ja hoffen. Und willst du nicht mal den Andromeda-Nebel sehen, Steve?
Nee.
Nicht? Kein Interesse?
Nee.
Irgendwelche anderen Galaxien oder so, die dich faszinieren? Nee,
ist mir scheißegal alles. Obwohl, sag mal, ja, warum nicht? Aber das Problem ist, ich kann ja nicht zurück irgendwie. Dann würde ich ja alle lieben, die ich hier habe, zurücklassen.
Ja.
So, von daher.
Könntest du ja auch mitnehmen.
Oh.
Was jetzt?
Nee, trotzdem nicht.
Auch nicht?
Mich interessiert ehrlich gesagt die Vergangenheit viel mehr.
Warum?
Ja, weil da super viele interessante Menschen gelebt haben.
Und in der Zukunft nicht mehr?
Das kann ich ja nicht beurteilen. Also ich kann ja nicht sagen, das interessiert mich, wo ich gar nicht weiß, was passiert. Kann ja auch passieren, dass ich in die Zukunft reise irgendwie und unser Planet wurde von irgendeinem Asteroid weggebämst und dann bin ich tot.
Das so. Ich glaube nicht, dass das noch passieren wird. Also das ist ein Hollywood-Szenario. Also nicht im Sinne von, es wird nicht Asteroiden geben, die auch die Bahn der Erde streifen. Garantiert. Aber die grundsätzlichen Möglichkeiten, die wir zur Abwehr von diesen ganzen Systemen haben, sind schon zu hoch entwickelt. Das wird
okay. Nicht
in Realität.
Gut, dann bin ich beruhigt. Aber
das also, keine Ahnung. Das ist halt gerade aus Russland ein größeres Problem.
Ja, ich würde gerne einfach ein stiller Beobachter sein der Vergangenheit. Wir kennen ja aus unserer Geschichte viele interessante Persönlichkeiten.
Bist einfach ein Voyeur auch, ne?
Ja, kann man so sehen, aber keine Ahnung. Ich würde gerne gucken, habe ich glaube ich schon 1000 Mal erzählt. Irgendwie gab's Jesus, wie war der so drauf? Ja, und andere historische Dinge, ne? Ich würde auch gerne irgendwie mir selbst in bestimmten wichtigen Momenten in meinem Leben irgendwie gerne noch mal zugucken, ob die wirklich zugucken, so waren.
Wie, ja, ja, ja. Okay.
Nee, gar nicht. Nee. Okay. Einfach gucken, einfach schöne Momente noch mal erleben und so, die man in so die wichtigsten Momente seines Lebens, an die man gerne zurückdenkt, das einfach noch mal erleben, so. Finde ich irgendwie cool, wenn es die Möglichkeit gäbe.
Okay.
Und vielleicht ist ja die Technik... Ist die Technik ja irgendwann so weit, dass irgendwas dein Gehirn auslesen kann? Obwohl, ja, da wird wahrscheinlich unsere Erinnerung trügen, ne? Ja, so wie so
in
so Holodeck in Star Trek.
Und dann auch wieder die Frage, was ist eigentlich eine Erinnerung? Ne? Also, wie kannst du die physisch irgendwie ausmessen? Also, das halte ich auch wieder für, also.
Ne? Unwahrscheinlich, ja, okay.
Schwierig. Also, ist mit Sicherheit eine Technologie, die noch nicht mal in den Kinderschuhen steckt. Glaube ich, so weit können wir gehen.
Ja. Da musst du halt so schlau werden, dass du sowas bauen kannst.
Ohne. Auf gar keinen Fall. Ich bin zu blöd für alles und das weißt du ehrlich gesagt
nee,
auch.
Nee, weiß ich das nicht. Du bist hier die Sendung mit der Maus hier in diesem Podcast. Weißt du, du kannst viele Dinge gut erklären, für die ich, sagen wir mal, Welten zu dumm bin. Ne? So.
Was für Welten? Azeroth oder?
Zum Beispiel.
Okay. Ja. Aber das ist ja eine Welt, in der du dich sehr gut auskennst, wie ich.
Ja, das stimmt, aber das war's dann auch. Und so gut nur auch nicht.
Gibt's irgendeine andere Welt, in der du dich ähnlich gut auskennst?
Nee.
Bremen Nord?
Nee, auf Gottes Willen. Nee, danke.
Bist du da nicht aufgewachsen?
Nee.
Ungefähr?
Bremen Nord sind so die Bereiche irgendwie, die schon fast eigentlich gar nicht mehr zu Bremen gehören.
Also Bremerhaven eigentlich.
Ja, genau, sowas. Ja.
Oder Holz-Scharmbeck oder sowas.
Ja, also ich komme ja ursprünglich eigentlich aus Walle, dann...
Ja, diese Walle.
Und dann bin ich in Gröpeling groß geworden und dann wollte ich aber auch schnell da raus und habe eigentlich so meine Studienzeit und so im sehr netten und unkomplizierten Findorf verbracht. Grüße alle Bremer da draußen.
So. Gerne mit, ja. Warum
nicht? Ja. Gut, wollen wir über Sport reden? Bundesliga, ja, geht wieder los. Werden sich viel drüber freuen. Gibt es da irgendwas drüber zu sagen? Spannende Transfers oder so? Wer hat heute den Ersatzstürmer von Stuttgart ausgeliehen? Über den weiß ich absolut nichts, ehrlich gesagt. Nur, dass der von Stuttgart schon mal verliehen wurde und dass der dann in dem Club, wo er verliehen war, wohl viele Tore gemacht hat oder so.
Nick Woltemade.
schön wär's, ja. Den würde ich gerne zurücknehmen. Aber ja, ich habe den Namen jetzt gerade nicht auf Tasch, ehrlich gesagt.
Okay, ja. Also ich habe gerade eben dem quasi Rückrundenauftakt der SGE gegen Borussia Dortmund zugesehen. Mhm. Das war am Ende ein relativ wildes 3:3. Das war ehrlich gesagt auch spielerisch ganz interessant. Ich würde sagen, die SGE hatte ein bisschen mehr Übermacht, aber das ist, also letztendlich so richtig viel haben die sich beide nicht getan. Es war aber interessanterweise auch wirklich vergleichsweise hochwertiges Spiel im Vergleich zu vielem, was ich eben in der Hinserie in der Bundesliga habe beiwohnen müssen. Auch weil ich natürlich ein bisschen viel Werder Bremen geguckt habe, leider.
Ja, ich würde ja intervenieren und protestieren, aber er hat leider recht. Ja. Sorry.
Und ich musste dann nicht nur eben Werder Bremen zu sehen, sondern auch immer den anderen Gurkengegnern, die versucht haben, mit ähnlich gurkigen Mitteln gegen Werder Bremen zu gewinnen. Und das hat dann nicht wirklich zum höheren Niveau des Gesamtspiels beigetragen auch. Ich habe jetzt gerade beim Kicker auch irgendwie nichts gefunden für einen neuen Stürmer von Werder Bremen. Bist du dir sicher, dass da einer hieß?
Na klar. Mein ganzes Twitter rastet aus deshalb.
Entschuldigung. Milosevic verwechselt zu Werder Bremen. Ist das der? Jovan Milosevic, echt?
Mhm.
Der soll bis zum Saisonende von VfB Stuttgart ausgeliehen werden. Okay, ja. Der könnte eventuell was. Okay, aber er gibt natürlich auch ein bisschen Sinn, weil Werder Bremen ja mittlerweile auch nicht mehr versucht, mit einem absoluten Sportinvaliden im Sturm wahrscheinlich die Rückrunde anzugehen.
Mhm.
Was im Gegenpressing sicherlich auch helfen wird, weil man tatsächlich dann mal wieder eher 11 Leute zur Verfügung hat und nicht nur 10. Was ja für modernen Fußball vielleicht auch nicht schlecht ist.
Mhm.
Ja, Eintracht Frankfurt hat natürlich massiv jetzt reingecasht. Kann ich auch mal dazu sagen. Ebno Talib hat zum ersten Mal heute gespielt. Der junge Mann, den man vom SV Elversberg einfach geholt hat, als Stürmer Nummer, weiß nicht, 3 oder 4.
Den hätte ich gerne gehabt, ja.
Ja, also kann ich sogar nachvollziehen, weil der hat heute auch getroffen, hat heute relativ gut gespielt, auch in Abwesenheit immer noch von Johnny Burkhardt, der alten, weiß nicht, auch fast schon Mensch gewordenen Krücke, eigentlich Dauerkrücke, die er haben muss. Wobei, also das kriegt man mittlerweile auch einigermaßen gut hin. Für 8 Millionen vom SV Elversberg, also auch schon nicht, fairerweise nicht ganz wenig. Aber auf der anderen Seite, je nachdem, ist, glaube ich, 21
Millionen. Ja, spätestens ein Jahr, in einem Jahr wird der irgendwie für 100 Millionen irgendwie an Man City verkauft oder so.
Ja, also ganz, das ist zumindest jetzt nicht die Erwartungshaltung, die ihm dann auch mitschwingt. Und zum anderen kann man klarerweise auch sagen, Eintracht Frankfurt hat natürlich in den letzten Jahren auch das Standing entwickelt, dieses Geld einfach auch auf der Tasche zu haben. Ne? Das ist dann nicht, das klingt erstmal wieder nach einigem an Geld, aber auch Werder Bremen hat ja im Sommer einen Bangula für, ich weiß nicht, 13, 14 Mille oder so gekauft. Dann ist ja so ein Ebno Talib für 8 Mille zu Eintracht Frankfurt im Grunde ein Schnäppchen. Ne? Das ist ja, machst du kaum noch die Portokasse auf. Dazu ist dann noch Anouk Kalimuendo gekommen, der dann auch schon bei Stadren gespielt hatte, der jetzt von Nottingham Forest ausgeliehen wurde, weil er da nicht so richtig zum Einsatz gekommen ist und die da auch nicht so sehr zufrieden mit ihm waren, weil das nicht der Spielertyp war, den die sich in der Premier League damals gewünscht hatten. Könnte im Sommer sonst auch für irgendwie 25 bis 30 Mille dann festverpflichtet werden, je nachdem, wie es läuft. Einfach um so einem grundsätzlichen Problem eben im Sturm so, ja, versuchen entgegenzuwirken von SGE-Sicht aus. Also da bläst man auch schon, was den Kader angeht, definitiv weiterhin den Angriff auch auf internationale Plätze und da ist man ja auch einigermaßen vernünftig dabei. Also das geht, glaube ich, klar. Für Werder Bremen, weiß gar nicht, also die sind doch Zehnter jetzt in der Tabelle. Nimmst du das alles sehr negativ wahr oder wie ist das?
Naja, ich gucke mir halt die Leistungen an der letzten Spiele, wo die einfach ein Offenbarungseid waren.
Findest du?
Finde ich, ja, definitiv. Dass die Hinrichtung gegen Stuttgart was war das letzte Spiel? Das Unentschieden in Augsburg, ein Spiel ohne Highlights komplett.
Manuel Baum Augsburg, ne? Also.
Ja, Werder nach wie vor große Probleme, Chancen zu kreieren im letzten Drittel. Ich weiß auch nicht, hältst ja Horst Steffen für einen guten Trainer.
Absolut,
ja. Ja, ich verlasse mich da auf deine Analyse beziehungsweise auf deine Kompetenz, weil für mich ist der Trainer in Bremen gescheitert, ehrlich gesagt, jetzt schon.
Was?
Lass mich kurz erklären, warum. Er kommt nach Bremen. Er will sein Spielsystem spielen. Es funktioniert hinten und vorne nicht. Die Mannschaft, das hört man aus Bremen, hat gesagt, wir wollen wieder das spielen, was wir im Sommer gespielt haben unter Ole Werner. Wir wollen wieder die Dreierkette spielen. Trainer sagt, ja gut, dann machen wir das. Also das ist schon hart an irgendwie, ja, okay, ich bin mit meinem Latein am Ende, dann spielen wir das, was ihr wollt. Er hat nicht die Spieler dafür, für sein System. Kann natürlich auch irgendwie die Transferpolitik kritisieren von Werder Bremen. Ich weiß nicht, ob die Spieler zu doof sind, das System zu spielen von Horst Steffen. Oder ob er das nicht gut rüberbringen konnte. Ja, Sportinvalide mit Boniface. mir macht die Gesamtsituation einfach sehr viel Sorgen, weil Werder wirklich im Gegensatz zur Rückrunde unter Ole Werner einfach irgendwie 5 Schritte zurückgemacht hat, spielerisch, wie gesagt, also wirklich wenige Torchancen rausspielt, wirklich wenige Highlights in den Spielen hat und so ein bisschen zur grauen Maus geworden ist. So, anfangs stimmten wenigstens die Ergebnisse noch. In den letzten Spielen hat man nicht viel gepunktet, ne? Also mir macht es, ich habe wirklich Schiss, dass das noch eine Saison wird, wo wir gegen den Abstieg kämpfen, massiv.
Nehme ich erstmal so hin? Darf ich jetzt kurz? Oder?
Ja, ich bin sehr interessiert an deiner Analyse.
Weil, also, wenn ich mir das hier angucke, sehe ich Werder Bremen auf dem 10. Tabellenplatz in der Bundesliga, wo ich, also klar, rein tordifferenzmäßig und rein von den Punkten her ist das schon auch ein bisschen eine knappere Kiste, aber ist jetzt auch nicht so, als wäre man wirklich sehr nah dran am Abstieg. So, dass
das Punkte,
glaube ich, das würde die Situation aber dann auch irgendwie, ne, das ein bisschen verklären. Und dann würde mich da interessieren, was ist denn sonst die Erwartungshaltung von Werder Bremen? Also jetzt zu sagen, pass mal auf, ihr seid, wenn angenommen, Werder Bremen wäre jetzt zum Saisonende 10., wärst du damit zufrieden?
Hochzufrieden.
Dann verstehe ich wirklich nicht, was gerade das Problem ist. Weil,
dass wir scheiße spielen und in letzter Zeit in eine kleine Negativspirale gekommen sind, weil wir scheiße spielen.
Das ist ja nun, also dass man scheiße gespielt hat, gehört so ein bisschen zu einem Entwicklungsprozess ja dazu. Ich würde per se erstmal sagen, ich halte weiterhin relativ viel von Horst Steffen und ich finde auch keine dieser Aussagen irgendwie kritisch, die du jetzt gesagt hast, aus Gründen, die ich gleich auch noch darlegen werde.
Ja.
Denn das Wesentliche ist erstmal, wenn du einen guten Trainer hast, dann gibt es eine wesentliche Sache, die du einem guten Trainer definitiv geben solltest. Und das ist eine der Sachen, die man heutzutage guten Trainern selten noch gibt.
Zeit.
Und zwar Zeit. Wenn das Ganze ein Kader ist, schon im Sommer gewesen ist, der nicht hundertprozentig zu irgendeiner Form von Spielidee von Horst Steffen gepasst hat, der darüber hinaus auch noch bis zum letzten Transfertag irgendwie weitergefummelt werden musste und dann auch ergänzt wurde von Leuten, mit denen er dann spielen musste, die de facto Sportinvalide waren, zwischendrin auch der ein oder andere Verletzung damit drin gesteckt hat und auch so ein bisschen Wachstumsschmerzen natürlich dabei sind, der Versuch auch unterschiedliche Sachen miteinander zu verbinden, auch in den Spielideen, um die Idee auch an das vorhandene Personal anzupassen, dann kann ich nicht sehen, dass man sagt, okay, wenn man nach 15 Spieltagen gerade 10. mit Werder Bremen ist, unabhängig davon, dass auch ein paar Spiele zuletzt jetzt ein bisschen beschissen waren, dass man sagt, der Trainer wäre gescheitert. So, das halte ich für, also erstmal eine völlig verkehrte Aussage und zum anderen auch für eine, die, glaube ich, ein paar Ursachen ein bisschen zu angenehm unter den Teppich kehrt, sonst die ja auch zu dieser Situation für meine Begriffe jedenfalls maßgeblich beitragen, wo man auch den relativ großen Schuh an die sportliche Leitung dann anklopfen müsste, wenn man da ein ernsthaftes Problem mit hätte. Denn, und jetzt kommt das andere Wesentliche, das Horst-Steffen-System, ja, ist nicht notwendigerweise an einer Formation bemessbar, sondern bei dem, was Horst Steffen von seinen Leuten fordert oder von den Spielern in seiner Mannschaft fordert, ist eine andere Entscheidungsfindung in ähnlichen Situationen, in denen sie vorher bei Ole Werner waren. Unter Ole Werner hat Werder Bremen vor allen Dingen Fußball gespielt mit sehr viel weniger Ballbesitz. Ja, da ging es sehr viel um Tempo, da ging es sehr viel um Umschaltfußball. Das war dann was, das für wahrscheinlich auch Leute wie dich einfach schneller gewirkt hat auch, in vielerlei Hinsicht und ein bisschen direkter. Was dann vielleicht auch so dein, oder ein bisschen Teile auch deines Unmuts erklärt, wenn du jetzt heute Werder Bremen so siehst, weil eben Horst Steffen sich sagt, pass mal auf, wir wollen auch gerne zumindest in relativ vielen Situationen eine vernünftige Entscheidungsfindung mit Ball entwickeln für uns. Dafür hat er noch nicht hundertprozentig die Spieler da. So ein paar Spieler sind schon da und ein paar aber auch noch nicht. Und ein paar haben sich auch nicht so gut eingefügt, wie er das wahrscheinlich gewünscht hätte. So, das, natürlich gehört das dazu. Das andere ist aber auch, wenn du nur gerade Werder Bremen siehst und dich nur auch daran bemisst, dann fällt dir auch gar nicht so sehr auf, dass ein Großteil der anderen Bundesligisten noch schlechter spielt. Also wirklich noch schlechter spielt auch. Nicht nur schlechtere Ergebnisse einfährt, sondern wirklich auch schlechter Fußball spielt. Und dass das Sachen sind, die eben sich auf eine große Zeit hinweg auch ausradieren werden. Da bin ich relativ sicher. Weil erstaunlich viele Dinge auch in der Struktur von Werder Bremen auch vergleichsweise gut funktionieren, auch im Vergleich mit anderen Bundesligisten. Ja, was dann der Vergleich ist ja, den man anstreben muss, wenn man letztendlich in einem Wettbewerb antritt, bei dem man sich nur mal mit den ganzen anderen Bundesligisten misst und sagt, ey, Hauptsache genügend andere Teams landen am Ende hinter uns. Und da sehe ich wirklich noch kein Schip gekentert. Also absolut gar nicht. Da kann ich das, ne, auf eine emotionale Sicht kann ich das ein Stück weit nachvollziehen, dass du sagst, ey, du machst dir Sorgen, weil gerade eben ist ein gewisser Trend für dich erkennbar. Du bist nicht hundertprozentig zufrieden mit dem, was in der Offensive gerade auch getrieben wird, also so im letzten Angriffsdrittel. Und das sind auch Kritikpunkte, die komplett valide sind und wo ich auch nachvollziehen kann, dass du die so siehst und dass du damit unzufrieden bist. Aber das große Ganze ist lange nicht so kaputt, wie du wahrscheinlich gerade denkst, dass es ist.
Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir sind in einer kleinen Negativspirale. Jetzt spielen wir am Dienstag in Dortmund, können also das Heimspiel gegen Hoffenheim erstmal nicht mitnehmen für eine potenzielle Wende. Dann spielen wir am Freitag zu Hause gegen Frankfurt. Da gibt's die zweite Klatsche hintereinander. Und dann spielen wir am Samstag darauf in Leverkusen. Da gibt's dann die dritte Klatsche hintereinander. Und wir sind nur 3 Punkte vor Platz 15, also dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Und dann wird halt der Druck auf Ole Werner und die Angst irgendwie, wird größer werden und der Druck und der Unmut der Fans und das erste Spiel, wo wir gegen jemanden spielen, wo man sagen würde, ja, gegen den kannst du was holen, ist dann erst der, das
BVB halt.
Nee, das ist gegen Gladbach zu Hause am 31.01. Und da werden wir wahrscheinlich schon richtig unten drin stehen. Und ich möchte gerne eine Wette mit dir abschließen.
Okay.
Okay, meine Prognose ist, ich habe ja auch vor der Saison gesagt, Red Bull wird Zweiter unter Ole Werner. Das kann ja noch passieren. Ich bin noch gut dabei.
Ja.
Da hast du gesagt, nee, Ole Werner ist ein Scheißtrainer, wird nicht so. Das heißt, das ist die erste Wette gegen dich, die ich gegen dich gewinne. Und die zweite Wette ist, ich sage, dass Horst Steffen, ja, ich warte ab.
Ole Werner ist auch nur 3 Punkte davon entfernt, nicht in den europäischen Plätzen zu sein. Das kannst du
kurz umdrehen. Okay. Aber ich glaube immer noch an meine Aussage. Und ich glaube, dass Horst Steffen das Ende der Saison als Trainer von Werder Bremen nicht erleben wird. Meine Prognose.
Wenn das so sein sollte, dann wird Werder Bremen am Ende der Saison absteigen. Wenn die Horst Steffen rausschmeißen, steigen die ab.
Ja, kann sein. Also ich würd nichts mehr ausschließen in dieser Saison. Ja,
das wäre mein Call.
Ja, ist ja mit Kohfeldt auch so gewesen. Den hat man irgendwie, obwohl Werder alles verloren hat, irgendwie 10 Spiele dann verloren hat, hat man an ihn festgehalten. Und dann hat man ihn am vorletzten Spieltag rausgeschmissen und dann nochmal Thomas Schaaf geholt, dann sind wir abgestiegen. Ein ähnliches unsouveränes Verhalten der sportlichen Führung von Werder Bremen traue ich den Leuten da durchaus zu, da bin ich ganz ehrlich.
Zutrauen würde ich denen das per se auch, aber ich glaube, also ich halte es für nahezu ausgeschlossen, dass sie in diese Situation kommen.
Okay.
Weil die jetzt schon gegen den BVB gewinnen werden.
Mit der Mannschaft? Nein. Ja.
Absolut. Nein.
Okay, ich bin gespannt. Am Dienstag sagst du, kommt ein Heimsieg gegen Borussia Dortmund.
Yes.
Die heute gegen euch 3-3 gespielt haben, auswärts.
Korrekt.
Wir spielen aber in Dortmund, ist dir klar, ne?
Ja.
Wow. Das ist ja fast irgendwie ein Wettschein, ne? Deine Aussage. Warum bist du dir da so sicher?
Ich habe Dortmund heute gesehen.
Ah ja. Aber das sagst du seit dem Beginn der Bundesliga, und ich würde dir recht geben, Niko Kovac ist ein Kacktrainer, sagst du, und die spielen nicht gut. Aber also mich haben die ehrlich gesagt überrascht. Die sind halt Zweiter, ne? Hätte ich denen nicht zugetraut.
Ich auch nicht unbedingt. Aber es spricht auch ein bisschen für die Schwäche eigentlich der Bundesliga insgesamt.
Okay. Ne? Na gut, ich bin mal gespannt, ob es so kommt. Das wäre natürlich ein Rückenwind, ne? Dann
auch wirklich, also das muss man ja dann, das gehört ja zur ganzen Wahrheit auch dazu. So die Hälfte der Teams in der Bundesliga sind wirklich einfach Kacke. Mhm. Also die Hälfte der Teams, die in der Bundesliga spielen, sind sportlich einfach wirklich Scheiße. Die sind richtig Kacke. Und dann denkst du, ja okay, dann also was willst du dann noch? So ist einfach das wird hier immer mehr eine Zweiklassengesellschaft in dieser Liga. Das ist ganz unheimlich. Du hast wirklich so ein paar Mannschaften, die halt auch um die internationalen Plätze mitspielen, von denen du entweder schon im Vorfeld weißt, dass sie guten Fußball spielen, oder weil sie natürlich auch andere wirtschaftliche Mittel halten oder ne, sich irgendwie erarbeitet haben oder wie auch immer. Das Narrativ spielt da keine große Rolle, aber die zumindest dann von ihrer Größe her auch die Möglichkeit haben, bessere Kader anzuhäufen. Und dann hast du wirklich einen Haufen Teams, die von sich aus echt einfach nur die letzte Grütze auf den Platz bringen und sich sagen, ja, scheiß drauf, lass einfach irgendwie gucken durch komplette Unordnung und einfach nur Shit, irgendwie ein paar Punkte zu sammeln, um am Ende nicht Letzter zu werden. So, und auch das ist, also, das ist in den letzten Jahren so viel mehr geworden, das ist echt ekelhaft. Und da ist, also zum Beispiel Werder Bremen gehört da ja noch nicht dazu. Okay. Wenn du dir in den letzten Wochen angeguckt hast, was Borussia Mönchengladbach gespielt hat, was Augsburg gespielt hat unter dem Schaumschläger noch, ey, Hilfe. Was Heidenheim gemacht hat, von Mainz 05 will ich überhaupt nicht reden. Auch der erste FC Köln hat ja zwischenzeitlich auch wieder, och, Hilfe, haben die Fußball gespielt. Borussia Mönchengladbach. Boah, weißt du noch, wie die in die Saison reingestartet sind, ey?
Ja, das war das beste Saisonspiel von uns, ja.
Der fickrige HSV ist auch, gut, mittlerweile haben die angefangen, sich ein bisschen zu fangen. Der VfL Wolfsburg hat reingeschissen, wie man sich das kaum vorstellen kann. Wenngleich, klarerweise auch, der VfL Wolfsburg ist die Mannschaft auch, die, glaube ich, am meisten Führungen verspielt hat, komplett. Jetzt in der Hinrunde. Was natürlich bei dem Tabellenplatz dann auch mehr Sinn ergibt. Man sich so denkt, ich glaube, die haben irgendwie 6 oder 7 Führungen oder sowas haben die verspielt und am Ende keine Punkte gemacht.
Bei uns unter anderem auch, ne? Lange 1-0 geführt und dann haben wir in der 96. den Sieg gemacht, ne?
Da sind so Statistiken dabei, auch Union Berlin, wie die das regelmäßig schaffen, mit ihrem verfickten Terrorball irgendwie Punkte rauszuholen, ist unfassbar. Also das ist wirklich, ne, ich muss ja nicht mal groß irgendwie mir die Tabelle noch angucken, um sofort zu wissen, ey, da ist mindestens eine Handvoll Mannschaften dabei, die spielen so krank scheiße Fußball, da musst du dir keine Gedanken machen, Bruder, wirklich.
Okay, wir werden es sehen. Ich gehe davon aus, dass wir eine Klatsche in Dortmund bekommen und dass wir in eine größere Negativspirale kommen. Auch so im Bereich Selbstbewusstsein und so. Die Spieler werden verunsicherter sein. Der Druck auf den Trainer wird größer. Aber mal gucken, vielleicht hast du ja recht, wer weiß. Ja, dann reden wir über die NFL-Playoffs. Da freue ich mich jedes Jahr mal sehr drauf. Warum lachst du da jetzt so abfällig?
Nee, überhaupt nicht, weil, also fairerweise, ich freue mich da sonst auch in den letzten Jahren ein bisschen drauf, aber in diesem Jahr freue ich mich richtig da drauf.
Warum, mein Lieber?
Weil die Seahawks NFC Seed 1 sind.
Gibt viele,
die sagen, einfach eine Bye-Week direkt. Fickt euch alle. Let's go.
Ja, du hast viel Leid ertragen müssen in den letzten Jahren, von daher sei es dir total gegönnt. Viele sagen voraus, Super Bowl Denver gegen Seattle, die beiden. Normalerweise ist es ja immer so, dass wenn jemand überrascht die jeweilige Seite gewinnt, überraschend, dass der dann in den Playoffs in der ersten Runde, also für sich die erste Runde nicht die Wildcard, sondern wenn sie spielen, dann überraschend ausscheidet. Wie groß ist deine Angst, dass die Seahawks in der ersten oder der zweiten Runde dann ausscheiden?
Überhaupt nicht.
Überraschend. Überhaupt nicht.
Nö, stabil. Die gewinnen natürlich alles. Ja. Also absolut jedes einzelne Spiel mit mindestens 7 Touchdowns Führung auch.
Okay.
Bin ich fest von überzeugt.
Alles klar, Abdu. Sag mir mal, also wer deine Frage, ich meine, du musst ja mit dem Titelverteidiger rechnen, die Eagles, auch wenn die jetzt ein bisschen reingeschissen haben. Wer ist denn dein Top-Favorit auf den Super Bowl?
Boah.
Ey. Schwierig, ne?
Also wenn würde ich das, glaube ich, auch gerne unterteilen in so zumindest Kandidaten, von denen ich mir relativ gut vorstellen kann, dass sie eben in den Super Bowl einziehen. Das eine Team ist eben garantiert, sind halt die Eagles. Aber das Faszinierende ist, die spielen ja jetzt schon in der ersten Wildcard-Round gegen die 49ers aus San Francisco, die auch einen mördergeilen Spot haben. Und wenn die beide aufeinander prallen, boah, das ist schwer ausrechenbar, weil fairerweise, also die 49ers spielen in derselben Division ja wie die Seattle Seahawks, auch in der NFC West, die eben in diesem Jahr dann auch 3 Playoff-Kandidaten stellt, eben unter anderem die 49ers mit Christian McCaffrey, der immer noch am Start ist.
Jo. Und Brock Purdy, ne? Der, ich habe Best of von denen diese Saison gesehen. Das nicht mehr über Brock Purdy mit dem gesprochen wird.
Ja. Das ist, ja, aber auch Brock Purdy hat ja zumindest auch in diesem Jahr ein paar Mal gefehlt und wurde dann auch relativ gut ersetzt von Mac Jones, ne, dem alten Patriots Quarterback, den man einfach genau da reingeschmissen hat, weil eben auch dieses System von Kyle Shanahan es vollkommen ermöglicht, auch so einen System Quarterback zu haben, der eben auch vergleichsweise schnell da reingeworfen werden kann und dann gute Leistungen liefert. Zusätzlich mit einer Defense, die auch, also die richtig, richtig ordentlich auch was zu bieten hat. Insofern, das wird ein richtiges Kracherspiel. Und ich würde schätzen, dass wer auch immer aus dieser Partie gewinnt, der andere Favorit neben den Seattle Seahawks ist, schlussendlich in den Super Bowl einzuziehen. Das wäre
mein großer Call. Was ist mit dem ehemaligen Team von Tom Brady? Die Patriots, große Überraschung der Saison, würde ich sagen. Viele sagen, die kommen in den Super Bowl. Wie siehst du denn die Patriots?
Ich glaube, die Patriots haben jetzt das Schwierigste los, weil sie gegen die Chargers mit Jim Harbaugh spielen müssen. Und auf so eine Defense sind sie tatsächlich in ihrer kompletten Season lang noch nicht getroffen. Die Chargers sind ein richtig verfickt hartes Team. Und das ist halt nichts, was du jetzt in den, so die Defense ist von Buffalo Bills zum Beispiel, Mülleimer. So, aber gegen die haben die Patriots eben zweimal in dieser Saison gespielt. Buffalo weiß ja selber auch mit Josh Allen, die müssen regelmäßig auch tausende Touchdowns machen, weil die ganze Zeit auf der anderen Seite die Dinger kassieren, wie wild. So, dann haben sie außerdem, das gehört ja auch zu dem, sagen wir mal, irgendwie Weg dieser Patriots dazu, zweimal gegen die New York Jets gespielt, die auch kompletter Mülleimer sind. Mhm. Und darüber hinaus noch zweimal gegen die Miami Dolphins, die, Überraschung, auch kompletter Mülleimer sind. Was also dazu geführt hat, auch, dass diese Stats bei den Patriots vielleicht ein bisschen aufgeblasener sind, als sie eigentlich sein sollten. Wenngleich ich schon auch klar einräumen muss, du schaffst jetzt auch nicht einfach 14-3 in der NFL, wenn du ein Müllteam bist. Ja. Also die können schon richtig was. Und im Vergleich zu letzten Jahr ist das eine Entwicklung, die so auch wahrscheinlich niemand hat irgendwie vorhersehen können, außer vielleicht Mike Vrabel selbst, der ja jetzt neuer Headcoach da ist, nachdem er da zuvor ja auch Spieler war. Insofern könnte schon interessant werden, aber ich sehe die Patriots ehrlich gesagt noch nicht im Super Bowl. Das ist, glaube ich, noch ein, zwei Jahre ein bisschen entfernt.
Jetzt wird's interessant. Du hast es gerade schon angedeutet, die Buffalo Bills irgendwie immer gegen die gegen ihren Nemesis ausgeschieden, meistens im Conference Final gegen die Chiefs, die Dynasty.
Oder auch mal gegen Joe Burrow dann oder so, aber genau, beide sind dieses Mal ja nicht dabei, ja.
Die Chiefs Dynasty ist ja scheinbar vorbei. Und jetzt habe ich oft gehört, ja, die sind jetzt endlich mal dran, aber du hast gerade schon angedeutet, dass die Defense dafür zu schlecht ist.
Ja. Also gut, jetzt spielen sie eben in der ersten Runde gegen die Jacksonville Jaguars, die auch vor allen Dingen deswegen weitergekommen sind, weil sie in einer mittelprächtigen Mülldivision einfach relativ gut gespielt haben. Das kann also auch nochmal ein interessanter Schlagabtausch werden, da würde ich die Bills aber auch ein bisschen vorne sehen. Die AFC insgesamt einfach nicht so ultra stark, als dass man da sagen könnte, du hast wirklich den einen oder zwei relativ klaren Favoriten. Es kann schon sein, dass die Buffalo Bills das schaffen, einfach weil sie offensiv dieses Feuerwerk abzünden können. Dass sie eben relativ wenige andere Teams so um einen einzigen Spieler herum konstruiert haben, wie die Buffalo Bills das mit Josh Allen gemacht haben. Aber wenn es ein Team gäbe, dann wären es garantiert auch die Broncos. Und mein ganz persönlicher Call, und das ist was, das tragen die anderen Leute alle überhaupt nicht mit, und da kann ich auch komplett in die Tonne mitgreifen, sind die Pittsburgh Steelers. So ein Team, das jetzt auch gerade fast einfach nur, sich so irgendwie hat reinmogeln können, eigentlich jetzt hier in diese Playoffs rein, und jetzt auch schon am Dienstag eben bei den Houston Texans spielen müssen, die auch alles andere als hundertprozentig stabil in dieser Saison waren. Aber die Steelers sind ein Team, die können einfach hart ballen. Und das ist ja das Faszinierende an den Playoffs, dass du immer durch jetzt nur noch zwei oder drei Spiele hindurch musst du dich jetzt nur noch knapp beweisen irgendwie und dann stehst du im Super Bowl, weißt du? Mhm. Also das ist ja jetzt nicht so ein Weg, wo du sagen kannst, ey, mit ein bisschen Matchglück und ein bisschen vernünftig hartem Einsatz könntest du das nicht schaffen. So, das ist ja das Faszinierende an der NFL. Und da sehe ich die Pittsburgh Steelers erstaunlich gut gerüstet in einer, würde ich sagen, auch tatsächlich nominell ein bisschen schwächeren AFC, als das eben in den Playoffs in den letzten Jahren der Fall war. Unter anderem natürlich, weil so Großmächte einfach wie KC oder die Cincinnati Bengals schlicht und ergreifend fehlen mal. Mhm.
Ja, interessant. Der Izzy ist großer Fan der Green Bay Packers. Würde man normalerweise auch sagen, die sind bockstark, aber da ist ja irgendwie die halbe Mannschaft verletzt, ne?
Das ist richtig, ja. Also gerade dadurch, dass so jemand fehlt wie Micah Parsons, ne, der wahrscheinlich beste Defensivspieler der kompletten NFL, den man auch relativ knapp vor der Saison erst von den Dallas Cowboys hat herbekommen können, ist schon ein massiver Schlag, ne? Weil also schlussendlich sind die Packers eben auch mit einem 9-7-1 dann reingegangen. Also 9 Siege, 7 Niederlagen, ein Unentschieden, also auch vergleichsweise knapp irgendwie dann in die Playoffs reingekommen. Und müssen auch als allererstes direkt gegen die Chicago Bears ran, die mit 11-6 stehen und in ihrer selben Division auch schon zweimal in diesem Jahr gegen sie gespielt haben. Das ist dann, schlicht und ergreifend von der Saison her ein bisschen ungünstig gelaufen, dass einfach dann zu viele Leute sich im Verlauf der Saison auch verletzt haben, weil American Football nun mal ja auch ein sehr, sehr harter Sport ist, wo sich Leute ja also Woche ein, Woche aus regelmäßig die verletzten Klinke eigentlich in die Hand geben. Insofern, ist einfach, sicherlich haben die trotzdem das Potenzial, aber es ist, also es sieht nicht so richtig gut aus. Wenn man jetzt auf die setzen würde, wäre das schon ein ziemlich Outside-Call.
Aber ist das nicht gerade das Schöne, dass man mal eine Playoff-Runde hat, wo es eigentlich keine richtig klaren Favoriten gibt? Das ist doch geil. Also wer am besten drauf ist jetzt, der holt das Ding, ne?
So ist es. So, und das ist ja das Geile an der NFL auch schon immer gewesen, dass man eben auch, gut, in den letzten Jahren war es ein bisschen seltener so, aber du hast eben alle Jubeljahre mal, hast du dann auch plötzlich ein oder zwei Teams im Super Bowl, wo du jetzt, ne, auch Stand jetzt nicht unbedingt hättest vorhersagen können, dass die diesen Weg durch die Playoffs genauso nehmen werden. Und das ist, wie viele andere Sportarten oder Sportligen oder so weiter in dieser Welt können das noch so bieten? Das ist ja, gehört ja dann zur ganzen Wahrheit irgendwie dieses Narrativs auch dazu.
Ja.
Ich bin sehr gespannt. Und ich gucke mir das auch definitiv vollständig an.
Ich würde es mir und auch gerne angucken, vollständig. Aber ich muss leider streamen die nächsten Tage. Und deshalb kann ich mir dann nur die Ergebnisse angucken. Auch nachts? Ja, nachts nicht. Aber nachts muss ich ja auch schlafen, weil die Schule hat ja leider wieder angefangen. Ne? Ich habe ja nicht so ein Luxusleben wie du leider.
Ach, Samstagabends um 10.30 Uhr musst du schon schlafen?
Nee, um 10.30 Uhr gucke ich
Sonntag
mit meinem...
um 7 Uhr ist Bills gegen Jaguars.
Um 7 Uhr morgens?
Nee.
Oder abends?
Abends.
Ja, da streame ich leider. Und Samstag ist mein kleiner Sohn
da. Sonntag 10.30 Uhr?
Abends oder morgens?
Dann abends. Ja, ist dann 49ers gegen Eagles.
Das würde ich gerne gucken. Da muss ich dann den Stream beenden. Das ist ein guter Call. Ja, super. Das versuche ich. Vielleicht ist ja Montag auch schulfrei wegen der Witterung.
So nämlich.
Da hätte ich Bock drauf. Und dann würde ich auch den...
Willst du mich und dann streamen wir das.
Dann würde ich einfach den Football-Experten Bono The Machine einfach dazu holen und das dann gucken wollen.
Ich freue mich schon auf die ganzen Cover Force.
Okay. Gut, wir haben noch ein paar Sachen, und zwar Gaming. Wir sind schon über der Zeit eigentlich, aber ist ja egal. Wir reden über Gaming und du hast Hearts of Iron 4 gespielt. What the fuck? Was ist das? What is this?
Ey, das ist auch ein Spiel von Paradox Interactive, für den einen oder anderen, dem das was sagt. Also das ist ein Entwicklerstudio, das unter anderem auch mein heißgeliebtes Crusader Kings gemacht hat. Und Hearts of Iron 4 ist ein Spiel, ist jetzt fast 10 Jahre alt eigentlich, aber hat vor 1-2 Jahren auch einen Haufen neue DLCs bekommen. Also hat nach wie vor eine sehr aktive, sowohl Community als auch eine vergleichsweise ja aktuelle Entwicklung noch. Und das ist eben auch ein tatsächliches Rundenstrategiespiel, das sich vor allen Dingen eben vors Ziel gesetzt hat, so den Zweiten Weltkrieg nachzuspielen. Ne? Oder so den teilweise auch historischen Verlauf einfach dann ein bisschen anders zu machen, je nachdem, wie man da Bock drauf hat. Und das eben in einem etwas komplexeren Format, als man das sonst in relativ vielen anderen Strategiespielen gewohnt ist. Und das sorgt eben auch durch sehr, sehr viele unterschiedliche Entscheidungen, die man fällen kann, für einen sehr, sehr hohen Wiederspielwert im Spiel selber. Also um es mal sehr klar zu sagen, in meinem ersten Durchlauf habe ich mir gesagt, ich möchte es gerne ein bisschen einfacher haben. Deswegen habe ich gewählt Irland. So, Irland, wahrscheinlich einigermaßen historisch bekannt, jetzt nicht so riesig beteiligt gewesen am Zweiten Weltkrieg, was mir dann auch die Möglichkeit eröffnet hat, da einfach so ein bisschen meine Shenanigans vorzunehmen und mal zu gucken, wie dieses Spiel insgesamt funktioniert. Also von unterschiedlichen Produktionen, die man antreiben muss, über unterschiedliche Forschungen, die man machen kann, über natürlich Allianzen, die man dann bilden kann, über unterschiedliche Verhandlungen, die man machen kann, bis hin zu wirklich politischen Systemen, die man im eigenen Land versuchen muss, groß zu halten oder wo man dann versuchen kann, auch bei anderen Ländern eben Beeinflussungen vorzunehmen, um sie in eine bestimmte Richtung zu drücken. Ist es bei mir schlussendlich so gekommen in diesem ersten Trial Save, dass ich aus Irland, die eben als reine demokratische Republik gestartet sind und auch keine weiteren Beteiligten oder an irgendwas waren, also die waren ja weder Teil der Alliierten noch der Achsenmächte, habe ich schlussendlich ein kommunistisches Irland gemacht, natürlich, so wie es das ist, was ich eigentlich versuche, mit allem immer zu tun in meinem Leben, die dann auch Teil der Sowjetrepubliken wurden. So, ich hatte also dann kommunistisches Sowjetirland einfach. Und habe dann unter anderem, als die Deutschen vor Stalingrad standen, habe ich meine ganzen irischen Divisionen einfach an meine russischen Brüder gesendet und habe die Deutschen damit zurückgetrieben.
Okay.
Ja. Aber man könnte auch eine AI einstellen, die dann eben historisch nicht akkurat ist und so weiter. Das hat dann auch schon mal dazu geführt, dass bei mir Großbritannien faschistisch wurde und so. Und das ist dann, also solche Sachen gibt es dann auch. Also da kann man alle möglichen unterschiedlichsten Sachen mitmachen, auch über die ganze Welt hinweg. Also wer will, kann auch dann Südamerika spielen oder dann auch Japan und so weiter, weil das ist, ja, ne, und es endet dann auch nicht tatsächlich mit dem Zweiten Weltkrieg, sondern dann geht es auch weiter, je nachdem eben, wie man das grundsätzlich eingestellt hat. Sodass dann zum Beispiel Deutschland irgendwann übernommen wurde von Konrad Adenauer natürlich, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Der hat dann Deutschland demokratisch gemacht oder Deutschland ist dann von außen demokratisiert worden. Etwas, was die USA ja gerne weiterhin durchziehen auch, jedenfalls wenn man ihren persönlichen Berichten glauben möchte. Und das dann plötzlich einfach hat sich mir Konrad Adenauer geöffnet und dachte ich so, ey Conny, dich kenne ich doch, alte Rinde. Also das ist dieses Spiel und man kann da mit allen möglichen unterschiedlichen Quatsch machen. Man kann das auch im Multiplayer spielen, wenn man da Bock drauf hat, gerne auch online und so weiter. Also das ist sehr wild, ist teilweise ziemlich komplex, wenn man versuchen möchte, das in irgendeinem Bereich zu meistern. Aber das sind Spiele, an denen ich eben in meiner Freizeit auch gerne Spaß habe. So.
Ja. Was ich natürlich berichten kann, die letzten Wochen bestanden für mich halt komplett nur aus Classic WoW. Ich habe es ja letzte Woche schon so ein bisschen erzählt. Es gibt ein ganz großes Event auf Twitch, was Twitch in den letzten Wochen auch in Sachen Viewern sehr dominiert hat. Und das ist ein von Metashi, Hand of Blood und Papa Platte ins Leben gerufenes WoW Classic Event. Eine Eventgilde, die den Namen Sauerkraut trägt. Eine Allianzgilde. Und wo man quasi die ganze Zeit versuchen muss, mit unter ganz harten Regeln zu überleben, weil wenn man einmal stirbt, dann ist man tot und dann kann man neu von vorne anfangen. Und ich weiß, dass es viele mir nicht zugetraut hätten, weil der Krömer ja auch mal dazu neigt, irgendwie ziemlich dämlich und ziemlich paddelig zu sein. Und der Skill ja auch eher so mittel ist. Und ich bin zwar einmal gestorben, allerdings nur durch einen Bluescreen. Und als ich wieder einlogge.
Weil der Skill nicht so groß ist.
Ich selber auch einfach. Aber ist ja auch egal,
darum geht's jetzt. Das ist wirklich was, dass du dir selber einredest, ne? Weil also ich würde sagen, du bist einer der besten Tour-and-Two-Partner gewesen, die ich in meinem ganzen Leben hatte.
Ja, und da lügst du und das weißt du auch. So, pass auf. Nee. Und dann bin ich, also es war wirklich ganz bitter. Ich war schon auf Level 17 und dann hat mein Windows gesagt, nee, lassen wir mal jetzt. Und ich hatte einen Bluescreen, den ich ja ab und zu habe. Edu hat das jetzt mittlerweile repariert bei mir. Ich habe jetzt keine Bluescreens mehr, zum Glück. Toi, toi, toi. Und dann hatte ich gerade in dem Moment einen Mob angegriffen und dann war ich tot. So, und dann habe ich noch angefangen. Ich spiele Priester und mittlerweile bin ich auf Stufe 29 nicht gestorben. Das heißt, das hätte mir, glaube ich, keiner zugetraut, dass ich quasi jetzt irgendwie, ja, noch kein einziges Mal selbstverschuldet gestorben bin. Und ich habe unglaublich viel Spaß an dem Event, habe meine Liebe für Classic WoW wieder neu entdeckt. Wenn das Event Mitte Februar ist, so was das angepeilte Ende des Events, dann haben wir jetzt, weil meine Streamzahlen sehr viel höher geworden sind, weil sehr, sehr viele alte WoW-Nachthörer zurückgekommen sind und Hallo sagen, wollen wir auf einem Classic-Server, der zu einem, also den Jubiläums-Classic-Server, wie heißt der, Thunderstrike, werden wir eine Allianz-Gilde gründen und dann zu TBC übergehen und dann werde ich das weiter zocken und hoffentlich genauso begeistert weiter streamen und werde WoW Classic weiterspielen und das mit der Community und dann brauche ich auch nicht mehr so panische Angst davor haben, mal zu sterben. Das ist der aktuelle Plan. Und das Sauerkraut Event ist wirklich ein großer Gewinn für viele, weil einfach unglaublich viele bekannte Gamer und Streamer irgendwie Teil des Events sind und immer nur einen Klick entfernt im Discord. Und das hat großen Spaß gemacht. Ich hab bin einmal ganz, ganz frech in den Channel von Hand of Blood gegangen, der noch Alimania kennt und auch ein großer Fan des Formates ist. Und der hat mich dann an seine unerfahrenen Real-Life-Kollegen ja, wie soll ich sagen, hat gesagt, pass auf, du heilst die. Die haben noch nie die Deadmines gemacht. Du bist jetzt der Heiler. Mach it. Und ich habe die auch ganz gut durchgecarried, hab gut geheilt, obwohl das eine sehr chaotische Gruppe war. Und dann hat mich Hand of Blood halt geradet oder gehostet oder wie immer das heißt. Und plötzlich hatte ich 16.000 Zuschauer. Mhm. Und ich habe mittlerweile über 800 Abos, Twitch-Abos bei mir. Und ja, das zusammen ist natürlich einfach super cool. Ja. Und also eine richtig schöne Zeit habe ich gerade. Und die vielen Streams machen wir auf Spaß. Weil ich kriege eigentlich nur Liebe von der Community. Und viele kennen mich halt, oder der ein oder andere. Natürlich haben wir viele Leute, die sehr jung sind, dabei. Aber viele kennen halt noch den guten alten Horst, beziehungsweise die WoW-Nächte oder Alimania. Und ja, ich kriege eigentlich nur Liebe. Das ist ganz schön. Ganz schönes Ding für mich. Ja. Was dazu? Ja.
Könntest du mir ganz kurz erklären, was ist denn das richtig Tolle an WoW Classic?
Dass du dir die Sachen sehr hart selbst erarbeiten musst und nicht so wie heute, dass es halt einfach nicht, sagen wir mal, Game Design Stand 2026, sondern wo Spiele darauf aufbauen. Du musst den Kampf
noch annehmen, sagst du.
Ja, theoretisch, aber es ist so, dass du heute ja einfach setzen die Gaming-Entwickler auf Endorphine, ne? Möglichst so viele wie möglich. Alle 2 Sekunden möglichst irgendein Endorphin, was explodiert vor Freude. Und da ist es halt so, dass du ja, du auch das Format, wir spielen auf einem Hardcore-Server, wenn du tot bist, ist vorbei. Das heißt, du hast immer irgendwie Adrenalin, wenn es knapp wird. Und ansonsten ist es so, dass du wirklich die alles hart erarbeiten musst. Ne? Und die Regeln sagen auch, du darfst nichts von irgendwem annehmen, du darfst das Auktionshaus nicht benutzen, du darfst keine Post verschicken. Das heißt, du kannst nur mit Leuten aus der Gilde spielen. Mhm. Da wird sich gegenseitig geholfen und gecraftet. Und du darfst auch nur in Gruppen mit der Gilde spielen. Das ist also wirklich sehr, sehr schwierig und herausfordernd teilweise. Alles, was du trägst, hast du selber gebaut mit deinem Trade-Skill.
Das schafft dann auch eine sehr eigene Atmosphäre, ist das richtig?
Ja, das ist so. Okay. Das ist was Besonderes. Ich hatte, komm gerade hier, deshalb bin ich auch zu spät zum Podcast gekommen, aus einer super, super netten Gruppe, mit denen wir zwei Instanzen gemacht haben, zwei Dungeons. Und da war zum Beispiel der bekannte Content Creator, der Asta, das ist der Freund von der Jen Nian, die kennt man ja irgendwie, das ist, glaube ich, Deutschlands bekannteste Streamerin mittlerweile. Und das ist der Lebensgefährte, mit dem sie jetzt auch viel zusammen macht. Und das ist ein unglaublich netter Typ. Und das ist, macht es cool irgendwie, dass du die Leute, die du eigentlich so nur so irgendwie in Streams oder in Social Media Highlights siehst, dass du plötzlich mit denen zusammenzocken kannst. Das ist irgendwas ziemlich Schönes. Ja.
Okay. Klingt interessant. Vielleicht sollte ich mir das auch mal angucken, weiß ich nicht. So.
Ja.
Ja. Vielleicht auch nicht.
Vielleicht auch nicht, Bruno.
Was, wie würdest du das denn jemandem wie mir schmackhaft machen?
Dass es eigentlich ständig Todesfallen überall auf dich lauern. Und ich glaube, das ist auch die Begeisterung, weil wir haben auf unserer Homepage.
Ja, ich meine, ich kenne mich im Frankfurter Bahnhofsviertel auch aus.
Ja. Da siehst du also, jeder hat die Pflicht, wenn er stirbt, irgendwie das Todesvideo hochzuladen, einen Clip davon. Das heißt, du kannst dir auch auf der Homepage schön, also sauerkraut.gg, kannst du dir die ganzen Tode und jeden Tag sterben eine Menge Leute. Es sind heute ganz viele neue dazugekommen, weil so die zweite Welle eingeladen wurde. Jeder Streamer durfte eine Person reinbringen. Ich habe den Izzy reingebracht. Und
okay.
Und du kannst dir jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, 10 bis 15 Todesvideos angucken. Die manchmal,
das wäre so die andere Frage gewesen, wo ich so gedacht habe, Moment mal, wenn das so eine geschlossene Gruppe ist, wie kannst du denn dann auch sicherstellen, dass alle Leute da auch Bock drauf haben, weißt du? Weil irgendwie musst du ja vermutlich auch irgendwie so zumindest so ein bisschen Ansatzpunkte haben, wenn du anfängst, irgendwie wildfremde Leute einfach miteinander reinzuwürfeln und die dann diesen restriktiven Regeln zu unterwerfen.
Ja, es haben auch viele aufgehört, ne? Also viele sind gescheitert und haben gesagt, ich habe keinen Bock mehr darauf, weil mein Char jetzt relativ hoch war und gestorben ist. Und deshalb gibt's die zweite Welle jetzt. Und ich, ja, auch wenn ich sterbe, würde ich weitermachen, weil es einfach Spaß macht.
Cool. Würdest du das sonst auch mit, wenn du jetzt sagst, nach diesem Event, würdest du das dann auch so beibehalten wollen? Oder würdest du da bestimmte Dinge auch, von denen du jetzt schon weißt, ganz klar öffnen?
Also wir machen ja, das, was wir als Gilde machen wollen, ist kein Hardcore-Server. Das heißt, da ist Sterben nicht so schlimm. Okay. Was mir großen Spaß macht, ist, glaube ich, der Raid-Content in Burning Crusade, weil das, ja, damals war es halt so, dass du halt nichts geschenkt bekommen hattest, ne? Da irgendwie Illidan zu sehen, da musstest du viele Dinge erstmal geschafft haben, weil die Instanzen aufeinander aufbauen. Das heißt, wenn du Instanz X geschafft hast, hast du den Schlüssel bekommen für Instanz oder Dungeon oder Raid Dungeon Y. Und das heißt, du musstest dir alles hart erarbeiten und das macht schon Bock. Ich weiß nicht, ob ich das harte Streamen, also fast jeden Tag online zu sein, also das ist auch eine Regel bei Sauerkraut, dass du spielst, musst du es streamen. Du darfst keine Sekunde ungestreamt spielen, einfach um sicher zu gehen, dass du nicht bescheißt und dir von irgendjemandem was geben lässt.
Okay.
Wenn du das nicht machst, dann kriegst du eine Strafe.
Zeit überprüfen, das ja auch, also, ja, okay, ey.
Ja, es gibt ein Gilden-Add-on, was halt verhindert, dass irgendjemand ein Trade, außerhalb der Gilde irgendjemand ein Trade-Fenster aufmacht. Wenn jemand mir eine Gruppenanfrage schickt, wird das durch das Add-on direkt abgelehnt. Von daher, das wird schon sehr gut überwacht.
Okay, aber dann brauchst du ja nicht notwendigerweise den Stream, oder verstehe ich das dann falsch?
Ja, gut, aber ja, es könnte ja sein, dass du, keine Ahnung, theoretisch
das ohne Addon dann spielst.
Genau, du kannst das Addon kurz disablen und dann sagen, ja, jetzt nehme ich mal hier die größten Taschen und die heftigsten Armor und dann hast du ja beschissen. Und einer hat das auch gemacht. Der bekannte LOL-Streamer No Way for You, der hat einfach versucht, ja, ich hole mir einen Vorteil, hat sich einfach eine gute Waffe geben lassen. Und wenn ich in Verantwortung gewesen wäre, hätte ich den rausgeschmissen, weil das ein ziemlich arroganter Typ ist, irgendwie der auch, so wie ich früher, einen Gottkomplex hat. Und und der hat dann irgendwie erstmal, weil er so echauffiert war, dass er nicht bescheißen durfte, beziehungsweise dafür eine kleine Strafe bekommen hat, hat erstmal gesagt, ja gut, da bin ich raus und spiel wieder LOL. Also ganz, ganz unsympathischer Typ. Und hat dann doch gemerkt, irgendwie, dass sich gerade für keiner für LOL interessiert, weil die Season vorbei ist. Und hat dann irgendwie da, oh, ich bin doch wieder da, LOL. Und jetzt möchte ich wieder mitmachen und musste dann irgendwie, glaube ich, 2 Stunden angeln, also darauf, wo gar keiner Bock hat. Und musste halt die Waffe, die er cheatet hat, musste er dann zerstören.
Keiner hat Bock auf Angeln?
Nicht so richtig, ne.
Ich kann mich noch an dieses Amazon-Ding erinnern, ne? Wie hieß denn das?
New World?
Genau, New World. Irgendwie als das relativ neu rausgekommen ist, habe ich das auch mit meinen Boys auch damals gespielt. Also vor allen Dingen halt die Boys, die ansonsten auch professionell FIFA spielen, was auch einfach ein weirder Flex ist, so. Mhm. Die uns gesagt haben, ey, wir setzen uns jetzt mal zusammen in so ein neues MMORPG, weil warum nicht? Weil so von der Grafik her und so weiter sah das ja auch ganz cool aus und das hat auch definitiv für eine kurze Zeit lang Spaß gemacht. Aber da habe ich mich wirklich auch gerne einfach ein paar Stunden lang hingestellt und wollte einfach angeln. Mhm. Ich bin immer riesiger Fan von irgendwelchen auch richtig gut gemachten sonst Angelsimulatoren, weil ich so denke, ey, das ist voll geil eigentlich. Also ich hätt voll gern geangelt. Das ist einer meiner Lieblingsteile gewesen aus diesem Spiel.
Ja, manche mögen das. Es ist sehr meditativ. Es ist halt so, du drückst auf den Knopf, dann wirft er die Angel drauf und wenn der Schwimmer irgendwie sich bewegt, drückst du nochmal drauf, dann hast du den Fisch.
Ey, das ist
sehr monoton ist das. Sehr monoton.
Ja. Was ganz anderes als Diablo auch.
Noch monotoner und noch langweiliger.
Das kann wirklich. Tetris ist krasser, Entschuldigung. Minesweeper.
Ja, so in dem Bereich. Vielleicht.
Okay, ey.
Ja. Also genau was für dich eigentlich auch.
Morhun.
Ja.
Spielt noch jemand Morhun? Keine Ahnung, okay.
Ich müsste irgendwie meinen Account mit dir sharen, dann könntest du, wenn ich offline bin, immer angeln, aber das ist ja leider nicht erlaubt. Weil ich sehe dich. Ach, okay, alles klar. Aber erst hier mal, ich würde so gerne angeln und dann würdest du es nicht machen.
Ja, aber nicht für dich. Nee, auf gar keinen Fall.
Ja,
für dich würde ich gerne nach Möglichkeit nichts mehr machen wollen, auch in diesem Leben. Nicht das Geringste.
Wow. Das tut jetzt weh. Das tut jetzt richtig weh.
Das ist eine Lüge und das weißt du. Hast du bei Burger King schon die neuen Falafel-Dinger probiert?
Nein, ich fahre sehr selten zu Burger King. Ich bevorzuge, wie du weißt, McDonald's.
Sonst, wenn jemand da draußen schon in den letzten Tagen mal bei Burger King war und diese neuen Falafel-Dinger probiert hat, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu. Würde mich interessieren. Weil ich habe die auch probiert. Ich habe die auch probiert mit scharfer Soße. Also die geben dir bei Burger King auch immer die Wahl, möchtest du das mit Knoblauchsoße oder möchtest du das mit scharfer Soße haben? Das sind so kleine Falafelbällchen, die man dann einzeln da reinbestellen kann. Wenn einer von euch das richtig geil fand, sagt mal. Wüsste ich gerne mal. Weiß ich nicht. Habe ich mich bislang mit relativ wenig Leuten ausgetauscht. Jetzt dachte ich, so nehme ich die Möglichkeit einfach mal wahr. Weirder Flex, aber why not?
Mhm. Ja. Ansonsten haben wir sind ja schon bei 1,5 Stunden, aber ansonsten hat Bruno die gute Idee gehabt, weil irgendwie ich nicht viele Filme und Serien geguckt habe in letzter Zeit, einfach weil ich immer gestreamt und gezockt habe, dass wir die Top 3 Filmempfehlungen machen. Und das ist schwierig. Also wir reden hier jetzt nicht von unseren Top 3 aller Zeiten, sondern einfach von 3 Filmempfehlungen, ja?
Würde ich schon so sagen. Also natürlich kann sich das bis zum gewissen Grad auch überschneiden, dass du so sagst, ey, die Filme fandst du so gut, dass du dir auch gerne anderen Leuten ans Herz legen möchtest.
Mhm.
Ja, also ich habe es jetzt für mich auch selber so begriffen, dass ich dann nicht sage, okay, übrigens Leute, Herr der Ringe ist geil. So, ne, das ist jetzt keine Empfehlung, wo ich so sagen muss, das ist was ich euch dringend ans Herz legen möchte. Aber sicherlich wären sonst, ich weiß ja nicht, ob das dann Top 3 auch notwendigerweise ist, können ja auch vielleicht auch nur 2 sein oder so. Das wären zumindest aber in meinem Fall sicherlich auch Filme, die allgemein bekannt sind, für die ich schätzen. Die aber vielleicht trotzdem nicht jeder gesehen hat und die ich trotzdem so geil finde, dass ich dann gedacht habe, yo, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dicke Empfehlung einfach von mir aus, das gegebenenfalls mal zu tun. Und da würde ich anfangen wollen mit, vorausgesetzt, ich darf das einfach mal so, ich mache das
natürlich
eigentlich auch egal. Big Trouble in Little China.
Oh, weiß nicht, ob Film.
Von euch schon, ja, oder ob ihr den vielleicht auch länger schon nicht mehr gesehen habt, aber ich
90er-Jahre-Film, ne?
80er-Jahre
sogar. 80er sogar, okay, krass, ja, fand ich super.
Ist so ein klarer John Carpenter-Film auch wieder, der nicht nur halt wirklich der Director davon ist, sondern auch die Musik selber gemacht hat. Und das bedeutet dann immer auch wirklich die späte Synthie-Rache der 80er eigentlich, die komplett in diesen Film eingewoben wurde, musikalisch. Und natürlich einen Kurt Russell in einer absoluten Kurt Russell-Rolle. Genauso wie er es später dann auch, oder vielleicht sogar davor, irgendwie mit der Klapperschlange, ne, also Snake Plissken-mäßig gemacht hat. Ein absolut abstruser Film auch, aber mit sehr, sehr vielen auch tollen Momenten und der, also ist ein Film, der einfach Spaß macht. So, ne, das ist jetzt auch nicht, also ich würde sagen, ist nicht zwingend unbekannt, aber vielleicht hat es der eine oder andere noch nicht gesehen und ich meine, er ist gerade zumindest auch auf Disney Plus aktiv, das habe ich jetzt aber nur so als kurzes Wissen einfach mal aus dem Hinterkopf. Für alle Leute, die sich denken, ey, mal einen guten Film sehen, der vielleicht noch nicht gerade, ne, auch in den letzten Jahren im Kino lief und der vielleicht auch gerade nicht so absolut in der, ne, also irgendwo im Mainstream derzeitig stattfindet, sodass ihr sowieso irgendwie mal drüber gestolpert werdet in der letzten Zeit, wäre also wirklich Big Trouble in Little China meine erste Empfehlung. Steve, hast du eine?
Ja, ich habe sogar drei. Ich habe mir gerade eine überlegt aus dieser Zeit. Ich gucke den Film immer wieder mit meinen Klassen, wenn es so Zeugnisse anstehen oder Weihnachten oder so. Das ist eine absolute Empfehlung, die kriegt man für drei, ich weiß gar nicht, wo man den streamingtechnisch kriegt, aber ich habe die DVD mir irgendwie für 3 Euro mal gekauft. Und der Film ist Ferris macht blau. Das ist einer der absoluten Lieblingsfilme von mir aus dieser Zeit. Das ist ein Kulturgut, ich finde, den muss man gesehen haben.
Ferris Bueller's Day Off heißt er im Englischen.
Genau. Also es ist einfach, das ist ein Kultfilm, das ist ich weiß gar nicht, wie man ihn beschreiben soll. Also das Szenario ist irgendwie Ferris Bueller, jeder liebt ihn. Und er sagt einfach, ich habe heute keinen Bock, ist zu schön, um zur Schule zu gehen und entwickelt eine sehr interessante Strategie, um dem Schulalltag aus dem Weg zu gehen und zieht noch seine Freundin und einen Kumpel mit rein. Ja. Und das ist so unfassbar lustig und genial und ja, also kann ich nur empfehlen. Das ist einer der schönsten, wenn nicht der schönste Film aus der Zeit.
Ja, das wäre nämlich, glaube ich, auch das, was ich da sagen würde. Der fängt auch so dieses Lebensgefühl aus dieser 80er-Jahre-Welt einfach komplett ein. Ne? Also dieser Film funktioniert auch außerhalb davon schlicht und ergreifend nicht. Also wenn ihr da auch nostalgisch irgendwie ein bisschen Bock drauf habt und dann natürlich auch auf den Blick eben dann in die USA zu dieser Zeit, dann ist das auch, also ist ja ein lustiger Film. Ne? Also es ist schon eher eine Comedy als relativ vieles andere, glaube ich. Und für die Leute kann man das definitiv empfehlen. Würde ich mich auch hinterstellen. Finde ich eine gute Wahl.
Ja, danke.
Hast du sonst noch einen?
Ja, ich habe es, glaube ich, schon hier im Podcast erwähnt, aber ich möchte es trotzdem noch mal sagen. Leo und ich gucken ja momentan den einen oder anderen Pokémon-Film, weil die alle sehr, sehr gut sind. Und ich finde, dass der Film Detektiv Pikachu so ein bisschen unterm Radar geschwommen hat. Ich weiß nicht, ob sie alle geguckt haben. Ich hatte ihn bis dahin nicht geguckt. Und das ist quasi so die erste richtige Realverfilmung der Pokémon.
So dieses 3D-Ding auch, ne?
Genau, also die
also CGI wirklich komplett.
Ja, so CGI, aber
lebensecht, aber nicht so richtig lebensecht, weil es sind immer noch Pokémon so, ne?
Naja, es ist eine Realverfilmung. Das heißt, mit normalen Schauspielern und die Pokémon halt CGI. Also diese Welt, diese Pokémon-Welt, die da dargestellt wird, ist so grandios. Leo saß hier mit offenem Mund und hat gesagt, oh, guck mal, das Flamara und guck mal, das und das. Weil das so realistisch aussah. Also ist zum ersten Mal so, dass diese Pokémon-Welt wirklich realistisch in Anführungsstrichen dargestellt wird und fantastisch aussieht. Die Handlung ist ganz nett irgendwie, aber ich kann diesen Film einfach allen da draußen irgendwie, die mit ihren Kindern eine gute Zeit haben wollen, wirklich nur empfehlen. Der Film und die Handlungen sind, wie gesagt, so, ja, okay. Aber diese Welt, die da gezeigt wird, ist ein totales Erlebnis. Das heißt, jeder, wer Pokémon liebt in irgendeiner Form, sollte diesen Film gesehen haben. Das ist von mir eine dicke Empfehlung. Ja.
Okay. Ja, also ich kann mich entsinnen, dass ich den definitiv auch mal gesehen habe. Aber bei mir hat sich der zumindest nicht so sehr festgebrannt. Aber ich habe jetzt auch nicht die große halt Begeisterung, zumindest in den letzten Jahren, noch für das Thema einfach mitgebracht. Ich weiß, ich glaube, im Englischen wurde Pikachu vertont von Ryan Reynolds, kann das sein?
Genau.
Das kann ich mich entsinnen, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Aber ich fand den da auch, also ja gut, ne, ist die Frage, ob man davon angesprochen wird oder halt nicht, nehme ich an.
Ja.
Also, ist jetzt auch nicht so, als müsste ich sagen, das ist ein cinematografisches Meisterwerk.
Ja, wenn du den Anspruch hast, dann ist es das nicht. Nee.
Nee, klar. Also,
aber es ohne ist ein toller Kinderfilm.
Ja, bestimmt, klar. Das kann sogar sein, ja.
Hast du noch was oder soll ich meinen dritten?
Ich habe definitiv noch was.
Ja, und
zwar
was.
Hätte ich definitiv meinen absoluten Lieblingsfilm auch mit hier genannt, bei dem ich nicht weiß, ob ich schon mal erwähnt habe, dass das mein absoluter Lieblingsfilm ist. Es könnte sein, weil wüsstest du spontan, was mein absoluter Lieblingsfilm ist, Steve?
Ja, Gina Wild 4, wie heißt der Untertitel? Durchgefickt.
Gebumst wird immer. Nee. Gebumst wird immer ist der beste Teil. Wirklich jeder, der was anderes erzählt hat, einfach keine Ahnung auch von der großen cinematografischen Kunst von Gina Wild. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich hab's einfach improvisiert. Ist tatsächlich Lost in Translation. Also ist ein Film, den wahrscheinlich auch der eine oder andere kennt, ist jetzt auch schon 25 Jahre alt. Aber das ist, ja, also ein Film eben mit Bill Murray und auch mit einer sehr, sehr jungen Scarlett Johansson, die schlussendlich sich beide irgendwie treffen in Japan auch. Und genau dieses ganze interessante Setting ist dann etwas, was dem Film so einen Flow gibt, den ich bislang bei keinem anderen Film gesehen habe. Und den ich deswegen auch für alle Leute, die den entweder noch nicht gesehen haben oder die vielleicht nur mal so peripher kurz reingeguckt haben, dringend empfehlen möchte. Weil das wirklich, das ist eine Reise, die man für meine Begriffe immer mitgemacht haben muss. Weil da auch sehr viele unterschiedliche menschliche Emotionen eben bespielt werden, die sonst gerade im modernen Kino so in der Form kaum bis hin zu gar nicht mehr stattfinden. Und dafür ist das einfach ein bisschen zu schade. Und das ist ein großartiger Film von Sofia Coppola, die da ein richtiges Meisterwerk auch hingelegt hat. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, auch wenn der eben schon ein bisschen, der ist schon ein bisschen mainstreamiger natürlich, aber der ist ungelogen, das ist wirklich mein absoluter Lieblingsfilm. Den gucke ich mir auch jedes Jahr ein- bis zweimal an sogar. Der ist so schön. Der ist so geil. Und ich bin auch ein kleines Sensibelchen, deswegen ist das in Ordnung. Hast du noch was, Stevie?
Ja, meine dritte Empfehlung ist ein Film aus den 2000ern. Ich bin kein großer Fan von Tom Cruise, muss ich sagen. Einfach aufgrund seines Mindsets und seiner Scientology-Zugehörigkeit.
Ach so.
Und je älter er wird, desto unsympathischer finde ich ihn. Aber der hat einen Film gemacht, der mich unglaublich bewegt hat, den ich bis heute liebe und der auch in meiner mindestens Top 5 der besten Filme aller Zeiten ist. Und das ist Vanilla Sky. Absoluter Top-Film, absolut underrated und nicht so bekannt. Also was ich darüber erzählen kann, ist halt schwierig, werden halt viele Spoiler drinne. Aber es geht da um. Nee, ich verrate nichts. Das wäre ein Spoiler, weil es einen krassen Plot-Twist gibt. Guckt ihn euch an, er ist wunderschön und mich hat er richtig, richtig bewegt, der Film sogar. Ja.
Wunderbar. Aber ansonsten Tom Cruise-Filme nicht so deins.
Kann mich am Arsch. Ich finde ihn ganz furchtbar, den Typen. Nicht, weil er kein guter Schauspieler ist oder so, aber ich kann halt in diesem Falle Werk und Autor nicht trennen. Der ist halt mittlerweile ein hohes Tier bei Scientology und das ist sehr, sehr schwierig für mich, hier so über ernst zu nehmen.
Okay, vollkommen in Ordnung. Ja. Den letzten Film, den ich ansonsten noch gerne ans Herz gelegt haben möchte, ist ein Sportfilm. Den vielleicht der ein oder andere kennt, aber der auch schon lange nicht mehr stattgefunden hat. Und zwar ist das Tom Meets Sisu. Das ist ein Film, den kriegt man sonst bei Amazon Prime oder so weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob es den gerade irgendwo anders angeboten kriegt. Und das ist so die Karrieregeschichte von Thomas Broich, der auch als deutscher Fußballer, glaube ich, schon gerade in den Anfang der 2000er Jahre einen ordentlichen Hype mal erfahren hat, als jemand, der potenziell für die deutsche Nationalmannschaft eine tragende Rolle hätte spielen können. Also der wirklich auch ein nahezu fußballerisches Genie hatte, das relativ wenig andere deutsche Fußballer in diesem Rumpelzeitalter des deutschen Fußballs hatten. Und der eine ganz, ganz faszinierende Karriere hingelegt hat, weil der mit seinem Job und mit dieser Tätigkeit immer auch sehr gefremdelt hat. Und das ist was, damit habe ich mich persönlich auch relativ gut identifiziert oder mit so ein paar Dingen, die dann auch in diesem Film eben offengelegt werden, weil das einer der Filme ist, die ihn dann eben auch sehr intim begleiten in unterschiedlichen Momenten. Und das ist, was für alle Leute, die ein bisschen Interesse haben am Fußball, an der Fußballwelt auch irgendwie so, noch von vor 15, 20 Jahren und an ein paar interessanten Gedanken auch in und um diesen Sport herum, ist das einfach eine richtig runde Sache mit einem tollen Soundtrack und einer deutschen Produktion, die einfach tatsächlich sehr gut funktioniert. Zu einem schönen Film.
Gut, mein Lieber, dann sind wir jetzt schon bei fast ein, dreiviertel Stunden. Ich würde sagen, das ist eine gute Zeit, um Feierabend zu machen, mein Lieber, oder?
Ja, das ist die Echt-Uhrzeit sagt ja auch schon an. Ne? Wir sind bereits nach 1 Uhr, also insofern sind wir bereits im Samstag drin.
Ja.
Das ist schon wirklich ein Podcast, der jetzt auch 2 Tage überspannt hat. Ne? Irgendwann übertreibt man es ja auch.
Es ist so.
Möchte ich grundsätzlich noch darauf hinweisen, natürlich, dass alle Leute ihre Vitamine zu nehmen haben.
Ja. Ich glaube, nächste Woche haben wir jemand, der ein Guildmate bei Sauerkraut, ich sag mal fast Sour Cream, ist. Und zwar G-Time. Ich kenne den Mann überhaupt nicht, aber den hat uns der gute Dennis angelacht und ich glaube, es ist angedacht, dass wir das am Mittwoch sogar aufnehmen. Ich weiß nicht, ob du da kannst. Ich hoffe das.
Weiß ich auch nicht.
Ja, werden wir dann kurzfristig machen. Also, ja, der G-Tam hatte an einem Tag keine Zeit, das hat alles Dennis organisiert. Ich werde dich sehr früh darüber unterrichten oder beziehungsweise dir schreiben, wann wir aufnehmen wollen, und dann guckst du mal, ob du Zeit hast oder nicht. Würde mich sehr freuen, wenn du dabei wärst.
Fair.
Okay. Ihr Lieben, habt eine schöne Woche. Ja, bleibt zu Hause, wenn das Wetter bei euch auch so kacke ist, sofern ihr das könnt. Macht eine ruhige Zock-Hour dann in der Zeit. Zockt schön. Und hört den letzten Paladin, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. In diesem Sinne, schöne Woche und bis dann. Ciao, ciao.
Nehmt bitte wirklich eure Vitamine, ist wichtig.